Ja, also wie angekündigt, heißt der Vortrag Evolution oder Degeneration. Der Vortrag ist in verschiedene Teile gegliedert. Zunächst einmal aufwärts oder abwärts, also eine kleine Einleitung. Dann die Frage der Information in der Zelle, also unsere Zellen, aus denen wir bestehen, da steckt unglaublich viel Information drin. Das werden wir uns anschauen. Dann im nächsten Punkt ist die große Frage, können neue Baupläne durch Mutation und Selektion entstehen? Wir werden sehen, Mutation und Selektion sind die Mechanismen der Darwinschen Evolutionstheorie, die neue Baupläne erzeugen sollen. Aber die Frage ist, können die das überhaupt? Dann werden wir uns anschauen, was die Realität zeigt. Und dann werden wir auf einen Punkt zu sprechen kommen, den ich die genetische Zeitbombe genannt habe. Und dann zum Schluss den Ausweg aus dieser ganzen Situation. Aber möchte jetzt noch nicht mehr dazu verraten. Ja, zunächst einmal aufwärts oder abwärts. Das ist im Prinzip die Frage, wohin geht's mit der Menschheit? Die Evolutionstheorie sagt uns im Prinzip stark vereinfacht hier so ein Bild, eine Weiterentwicklung von einfachen Lebewesen aus dem Wasser heraus, Fische, Amphibien, Reptilien, Säugetiere, Mensch, vielleicht sogar Übermensch, ja. Also im Prinzip immer eine Höherentwicklung zu komplexeren Lebensformen. Das ist ganz stark vereinfacht die Evolution. Evolution sagt im Prinzip, dass es immer aufwärts geht. Das heißt, wenn wir hier die Komplexität über die Zeit darstellen, dann sehen wir im Prinzip, dass die Evolution uns sagt, über die Moleküle, Proteine, Pflanzen, Tiere, Mensch, es geht sozusagen immer aufwärts. Die Komplexität nimmt immer zu. Es gibt aber noch eine andere Weltanschauung, die uns die Bibel vermittelt. Die sagt nicht, dass es immer aufwärts geht, sondern ohne Gott geht es abwärts. Und das heißt, seit dem Sündenfall hat der Mensch Fähigkeiten verloren, durch die Sintflut gegen Arten verloren, durch die Sünde, die Langlebigkeit und so weiter. Wir haben hier zwei völlig konträre Weltbilder. Und es ist ganz klar, es kann nicht gleichzeitig aufwärts und abwärts gehen. Eines dieser beiden Weltbilder muss richtig und das andere muss falsch sein. Aber wir leben heute ja zu einer Zeit, wo scheinbar alles möglich ist, oder? Wenn wir uns jetzt mal so überlegen, der menschliche Einfallsreichtum ist sehr groß und wenn man jetzt am Computer ist, dann kann man ganze Städte simulieren, das können Kinder schon, also unglaublich, was der Mensch alles kann. Die Welt ist sozusagen in seiner Hand, im Informationszeitalter, alles scheint irgendwie in Reichweite zu sein, alles machbar. Zukunftsperspektive für die Menschheit vielleicht sowas wie hier, also es scheint wirklich alles möglich zu sein. Und vielleicht sogar eine Zukunft, die ganz märchenhaft ist wie da. Die meisten Leute haben so im Kopf, naja, vielleicht schaffen wir das durch Technologie, irgendwie doch so eine Art paradiesischen Zustand hier wieder auf der Erde herzustellen. Ich glaube, das ist gar nicht so weit hergeholt. Da gibt es viele Bücher, die zu diesem Thema geschrieben wurden. Also Evolution hat irgendwo auch diesen Hintergedanken. Nun, aber jetzt mal zurück zu den Tatsachen, möchte ich mal sagen. Zu der Information in der Zelle. So eine Zelle ist nämlich was ganz Fantastisches. Aber zunächst einmal die Frage, was ist eigentlich Information? Wenn hier die Tochter telefoniert mit dem Papa, dann ist es so, dass Information ja einen Sender und einen Empfänger hat. Die geht also hier vom Sender zum Empfänger und beim digitalen Handy ist es eben so, dass da eben die Nullen und Einsen sozusagen über den Äther rauschen. Prinzipiell gibt es drei Arten von Information, ganz stark vereinfacht gesprochen. Zunächst einmal gibt es zufällige Information. Wenn Sie einen Würfel werfen, dann ist es eine zufällige Information, jedes Mal eben eine andere Zahl mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Eine andere Art von Information ist die funktionelle Information, so wie sie bei der Ampel vorliegt. Das heißt funktionell, weil sie eine bestimmte Funktion erfüllt. Die Funktion bei Rot ist, naja, man soll eben stehen bleiben und bei Grün soll man fahren und bei Gelb aufpassen. Also die Funktionen sind da ganz klar beschränkt. Das Ganze ist also ein System, das schon wesentlich mehr Informationsgehalt sozusagen zulässt als die zufällige Information, aber es ist sehr beschränkt. Dann gibt es noch die beschreibende Information. Sie kennen das alle, weil Sie haben sicherlich alle schon mal gekocht nach dem Kochrezept. Und da haben Sie nichts anderes gemacht, als eine beschreibende Information ausgeführt. Sie haben ein Rezept ausgeführt, eine Verfahrensanweisung, kann man sagen, durchgeführt. Und im Prinzip ist beschreibende Information mehr oder weniger unendlich komplex. Also das kann man bis zur fast beliebigen Komplexität treiben. Und genau mit so einer Art von Information, mit der höchsten Komplexitätsstufe, haben wir es zu tun, wenn wir in unsere Zellen, in unser Erbgut reinschauen. Dann haben wir beschreibende Informationen vorliegen. Man hat herausgefunden, dass die Baupläne der Lebewesen abgespeichert sind in einer Sprache. In einer Sprache, die nur 4 Buchstaben benutzt. Unsere deutsche Sprache hat mehr Buchstaben, aber die kommt hier mit 4 aus. Und man spricht hier von Basen, Adenin, Thymin, Uracil, Cytosin und Guanin, die die Chemie definieren. Aber das ist jetzt nicht wichtig, entscheidend ist nur für uns, wir haben 4 Buchstaben. Und was man hier rechts in dem Bild sieht, ist, dass immer 3 Buchstaben zu einem Codon, sagt man, zu einem Wort zusammengefasst werden. Das heißt, wir haben hier eine Sprache, die nur mit 4 Buchstaben auskommt und wo alle Wörter nur 3 Buchstaben lang sind. Ist eine relativ einfache Sprache, aber auch mit dieser Sprache kann man im Prinzip alles ausdrücken. Und genauso ist unser Erbgut kodiert. Ein bisschen Eindruck vermitteln, also hier haben wir unsere Zelle und da gehen wir jetzt mal rein, da fliegen wir jetzt mal durch die Zellmembran durch und da sehen wir im Inneren einige Zellorganellen, aber die interessieren uns jetzt nicht. Wir gehen jetzt in den Zellkern rein durch eine Pore, durch eine Membran und dann sehen wir hier ein Chromosom. Auf den Chromosomen ist die Erbinformation gespeichert. Wenn das Chromosom sozusagen entwickelt ist, dann sieht man hier diese Doppelhelix, wie so aufgewickeltes Garn sozusagen rumgewickelt. Und wenn man das entwirren würde, dann hätte man hier diesen Doppelhelixstrang und einzelne Abschnitte, das wären dann Gene, das sind einzelne Teile des Erbguts, die eine bestimmte Information tragen. Hier ist auch noch meine Veranschaulichung. Das ist wirklich kodiert, diese Information. Das werden Sie jetzt gleich nochmal sehen. Das ist hier nochmal gezeigt. Es wird hier ausgelesen, während hier das Erbgut durchläuft, läuft die Information, die ausgelesen wird, durch. Also diese Abfolge dieser Buchstaben. Und das ist der Code oder das Programm, mit dem sozusagen die Zelle weiß, wie sie funktionieren. Oder wie die Zelle funktioniert und wie der ganze Organismus letztlich funktioniert. Man kann sich mal überlegen, was steckt denn da an Information drin in diesem Erbgut? Wie groß ist der Informationsgehalt? Und da ist es so, da haben wir ungefähr 750 Megabyte für jede einzelne Zelle. Das ist schon ganz fantastisch groß. Das entspricht einer Bibliothek von ungefähr 1000 Enzyklopädien zu je 750 Seiten pro Zelle. So viel Information steckt da drin. Was noch interessant ist, wenn wir uns mal vorstellen, wir würden jetzt hergehen und einen Stecknadelkopf, so wie wir ihn hier stark vergrößert haben, der so nur 2 mm Durchmesser ungefähr hat, wir würden den vollpacken mit Erbgut, würden den vollstopfen sozusagen und dann mal überlegen, wie viel würden wir da an Informationen reinkriegen in diesen Stecknadelkopf. Tja, und das entspricht einem Stapel von Festplatten, der 20 Kilometer hoch ist, wobei jede einzelne Festplatte 3 Terabyte hat. So viel Information, so hoch ist Informationsdichte, steckt sozusagen im Erbgut drin. Das ist weit, weit höher, also astronomisch über dem, was wir in den Halbleiterfabriken, und ich arbeite ja in der Halbleiterindustrie, erreichen können heutzutage in den modernsten Fabriken. Also da können die Ingenieure eigentlich nur davon träumen, solche Informationsdichten. Wenn man sich so eine Zelle anschaut, dann haben wir hier eigentlich ein sehr komplexes System. Und wenn wir von komplexen Systemen reden, naja, dann fällt uns zunächst einmal ein, was die Menschen alles so bauen können, zum Beispiel ein Flugzeug. Eine Boeing 747, wie man hier sieht. Diese Boeing hier, die hat ungefähr 4,5 Millionen Bauteile. Ist ja doch jede Menge, ja. Und jeder weiß, wenn da mal was nicht funktioniert und man sitzt dann so da und möchte losfliegen und dann gehen die Checks durch und der Flieger hebt nicht ab, weil es halt an irgendeinem Check nicht funktioniert. Und da sieht man schon, wenn eine Sache nicht funktioniert, dann kann das Ding nicht fliegen. Hat 4,5 Millionen Bauteile. Aber so eine Zelle, die hat Milliarden Bauteile. Also rund 1000-mal mehr Bauteile. Und was da noch viel wichtiger ist, die Komplexität ist jetzt nicht nur einfach 1000-mal höher, sondern die ist noch viel, viel höher, weil die exponentiell, sagen die Physiker oder Mathematiker, wächst. Das heißt, wir haben auch wieder, könnte man sagen, eine astronomisch höhere Komplexität von einer Zelle im Vergleich zu einer Boeing 747. Man kann auch hergehen und kann so eine Zelle als informationsverarbeitendes System verstehen. Wir leben heute ja im Informationszeitalter und gerade für die Jugend ist das ja eigentlich gar kein Thema mehr. Der Charles Darwin, der hat das natürlich noch nicht gewusst. Aber heutzutage, na gut, wir wissen, die Software ist eben zum Beispiel auf der Festplatte gespeichert und dem entspricht das Erbgut, auf dem die Information, eben die Software, gespeichert ist. Dann haben wir bei so einem Computer typischerweise die Hardware, die CPU, die zentrale Recheneinheit oder den Arbeitsspeicher und so weiter. Und dem entspricht bei der Zelle die Zellorganellen. Aber wenn man da reinschaut in die molekulare Ebene, dann sehen Sie, wie da Maschinen drin funktionieren. Im Prinzip kann man das deswegen sehr gut miteinander vergleichen. Der Unterschied ist freilich, dass so ein Desktop-Computer, so ein Motherboard, sage ich mal, typischerweise vielleicht 30 cm Größe hat, aber die Zelle ist 10.000 Mal kleiner und funktioniert trotzdem. Und außerdem kann sie sich auch noch selber verdoppeln, vervielfältigen. So ein Computer wäre praktisch, oder? Der sich selber verdoppelt. Ja, jetzt schauen wir uns das einmal an. Was passiert in der Zelle, wenn in der Zelle was hergestellt wird? Es sind nämlich wirkliche Fabriken da drin, die, man nennt es Proteine, herstellen. Also wir fangen an im Prinzip wieder mit unserem Erbgut, wie hier dargestellt, mit dieser Doppelhelix, wo die Information gespeichert ist. Und jetzt werden wir gleich sehen, wir brauchen dazu natürlich erstmal eine Maschinerie, die Polymerase. Das dockt sozusagen hier an und spaltet erst einmal diesen Strang auf in zwei Stränge. Und während es das macht, erstellt es eine Kopie. Und wir sehen hier unten die Basen und immer komplementäre Basen werden da sozusagen dran gebaut. Und so wird ein komplementärer Strang, man kann sagen ein Negativstrang, von dem ursprünglichen hergestellt. Und der verlässt dann sozusagen die Polymerase und dann kommt der nächste Vorgang. Dieses Molekül, was wir da haben, das wird jetzt zerschnitten in bestimmte Abschnitte. Das ist wie ein Computerprogramm, aber bestimmte Teile braucht die Zelle nicht, um bestimmte Teile herzustellen. Also für manche Teile werden manche Teile nicht benötigt, dann schneidet man die raus und fügt das zusammen. Das ist hier stark vereinfacht gewesen. Aber im Grunde ist es so, dass sich die Zelle ihr eigenes Computerprogramm zusammenstellt. Wenn das fertig ist, dann verlässt es den Zellkern und kommt zur nächsten molekularen Maschine. Das nennt sich Ribosom. Und das Ribosom geht jetzt her und liest die Information, werden wir dann gleich sehen, wieder aus und produziert dann, je nachdem, was es da liest, eben diese Aminosäurenkette. Wir sehen hier oben eine Aminosäure und man nennt es eine Transfermolekül und Transfer-RNS. Die Transfer-RNS hat unten wieder die drei Basen, das heißt also praktisch wieder unsere Wörter. Und es müssen genau die richtigen hier anfliegen. Und wenn die kommen, dann werden hier oben sozusagen, das sieht man also diese Kügelchen, dann werden hier die einzelnen Aminosäuren aneinander gehängt. Das muss exakt die richtige Reihenfolge dieser Aminosäuren sein. Wenn nur eine falsch ist, dann funktioniert das nicht. Dann wird ein langes Kettenmolekül produziert und dieses Kettenmolekül ist ein Protein. Es ist aber noch nicht fertig, das muss sich dann noch in eine spezielle dreidimensionale Struktur falten, damit das dann überhaupt in der Zelle funktionieren kann. Wir werden nachher gleich nochmal in einer weiteren Animation sehen, dass es noch eine weitere molekulare Maschine gibt, die genau das Molekül hier in diese Form bringt. Also hier noch einmal das Gleiche, jetzt aber nicht so schematisch, sondern in Echtzeit. Im Prinzip mit dieser Geschwindigkeit in etwa läuft es in den Zellen tatsächlich ab. Wir sehen hier, was da hinten so dieses orange Ding, was da vorbei saust, ist unsere Polymerase und die sammelt hier in Windeseile die Bauteile auf und produziert hier die Kopie, die Einfachkopie. Also hier praktisch nochmal eine Vergrößerung in diese Maschine rein, wo also diese Einfachkopie erstellt wird. Und dann eben hier noch einmal die Geschwindigkeit kann man sehen, mit der die Kopie erstellt wird. Wenn das dann sozusagen fertig ist an einer bestimmten Stelle, die ist vorherbestimmt, die ist programmiert, hört es dann auf zu kopieren. Jetzt, hier ist nicht gezeigt eben dieser Vorgang, wo was rausgeschnitten wird, verlässt also wieder den Zellkern und hier wartet schon die Transfer-RNS, also diese Moleküle, die dann gleich verwendet werden, hier beim Ribosom, um eben die einzelnen Aminosäuren heranzutransportieren. Das ist fast wie eine Nähmaschine funktioniert, das ist immer ruckartig, werden immer sozusagen immer so Dreierpaare oder Dreierkombinationen hier verarbeitet und da oben entsteht in Rot diese Aminosäurenkette, also ein Grundbaustein, die Proteine der Zelle. Und so werden die zusammengebaut nach einem spezifischen Computerprogramm. Es gibt zigtausende Proteine, die Zelle herstellen kann. Und hier sehen wir jetzt weitere Moleküle, das nennt sich Chaperone, die packen sozusagen jetzt dieses lange Kettenmolekül, weil es nämlich passieren könnte, dass sich das vorher in die falsche Form faltet. Also wird es erst einmal festgehalten und dann in diese tonnenförmige Maschine da reingeworfen. Wobei man noch gar nicht recht weiß von der Forschung her, was da drin genau passiert. Man weiß nur, dass sozusagen dieses Molekül da reingeworfen wird und dann passiert da was drin und dann wird die richtige Form produziert. Es gibt manche Moleküle, die können das auch ohne diese Maschine, aber sehr viele brauchen die. Ja, und dann werden wir gleich sehen, da wird das dann gleich das fertige Protein wird dann hier ausgespuckt. Ich denke, das ist ein ganz fantastischer Mechanismus, den Sie in Ihren Zellen haben und der jetzt, während Sie hier sitzen, in Ihren Zellen abläuft. Ohne, dass Sie das merken. Ja. Nun, das ist so fantastisch, dass auch die Vertreter der Evolutionstheorie das zugeben müssen. Der Professor Richard Dawkins, evolutionistischer Biologe, ein Zitat von ihm: Was in der Ära nach Watson und Crick wirklich revolutionär ist, ist die Tatsache, dass die Molekülbiologie digital wurde. Der Maschinencode der Gene ähnelt auf frappierende Weise dem von Computern. Oder Bill Gates, ist uns auch bekannt, Gründer der Firma Microsoft, Zitat von ihm: Die DNS, also das Erbgut, ähnelt einem Computerprogramm, aber weit, weit höher entwickelt als jede Software, die jemals kreiert wurde. Ich denke, man kann ihm eine gewisse Kompetenz zustehen, was Software angeht. Schließlich sind die Betriebssysteme nicht gerade einfach. Und wir wissen, dass da Tausende von Programmierern an einem neuen Betriebssystem arbeiten. Und wir wissen auch, dass so ein Betriebssystem Fehler hat, das kann abstürzen. Aber er sagt, das, was wir da machen, wo jahrelang die Programmierer, Tausende von Programmierern arbeiten, das ist gar nichts im Vergleich zu dem, was da am Programm abläuft, was da in einer einzigen Zelle drin ist. Also ich fasse noch mit dem Punkt zusammen. Der menschliche Organismus und besonders die menschliche Zelle ist ein hochkomplexes System, das Informationen enthält und die Informationen weiterverarbeitet. Und die Frage jetzt, ob Evolution wirklich stattfindet, reduziert sich damit auf die Frage, ob ein solches System durch Evolution entstehen konnte. Also ich muss mich wirklich fragen, kann sowas, so ein System durch Evolution entstehen? Und da sind wir schon gleich bei dem Punkt, bei den Mechanismen, die die Darwin'sche Evolutionstheorie eben hat, können neue Baupläne, und das muss ja entstehen, wenn die Darwin'sche Evolutionstheorie recht hat, können neue Baupläne durch Mutation und Selektion entstehen. Nun, wenn hier der Ingenieur einen Bauplan erstellt, nun, dann ist es klar, dann enthält dieser Bauplan beschreibende Informationen. Da steckt sehr viel Information drin, natürlich viel Physik, Mathematik, Chemie und so weiter, damit da ein Auto rauskommt. Das Gleiche haben wir natürlich hier bei den Lebewesen. Das sind, wenn ich von den einfacheren zu den komplexeren Lebewesen gehe, immer neue Baupläne. Also Fisch, Amphibium, habe ich schon angedeutet, Reptil, Säugetier und so weiter, bis zum modernen Menschen. Immer mehr Vertreter der Evolutionstheorie erkennen das sozusagen auch. Hier ist der Professor Williams, ein evolutionistischer Biologe, und er sagt, Evolutionsbiologen haben übersehen, dass sie auf zwei mehr oder weniger nicht vergleichbaren Arbeitsgebieten arbeiten, dem der Information und dem der Materie. Das Erbgut ist gebündelte Information, kein materielles Objekt. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Aussage, was er hier macht. Er sagt, im Prinzip, wenn wir uns das Erbgut anschauen, da gibt es einen nicht materiellen Anteil. Aber die Evolutionstheorie ist ja eigentlich eine materialistische Theorie. Also er erkennt an, dass man es hier mit einer nicht materiellen Größe, nämlich Information, zu tun hat. Wenn wir leben im Informationszeitalter, für uns ist das klar. Wenn ich jetzt die Festplatte habe, wo die Information drauf habe, dann ist die Festplatte materiell. Aber die Information selber ist nicht materiell. Die Nullen und Einsen, die kann ich jetzt zum Beispiel durch eine Magnetisierung erreichen. Das ist wieder materiell. Aber wiederum, die Information selbst ist nicht in der Materie zu finden. Genauso wie Sie Ihre Gedanken nicht in Ihrem Gehirn finden werden. Sie werden nur physikalisch-chemische Reaktionen dort finden, aber nicht die Gedanken selbst. Nun, wenn man so einen Bauplan hat, zum Beispiel vom Auto, dann können Sie mit einem Bauplan von einem Auto selbstverständlich, verschiedene Autos herstellen. Das ist klar. Nun, das wäre vielleicht ein bisschen langweilig, immer nur Autos herzustellen. Wenn ich also etwas anderes tun möchte, wenn ich statt einem Auto was anderes haben möchte, dann muss ich Information, komplexe Information reinstecken. Und dann bekomme ich zum Beispiel einen Hubschrauber. Aber von selber entsteht ja nicht, sondern nur durch komplexe Informationen entsteht ein Bauplan für einen Helikopter. Ganz klar, weil sozusagen da ganz andere Physik zum Beispiel drinsteckt. Die Aerodynamik habe ich nicht im Bauplan vom Auto drin und so weiter. Also das sind grundlegende Dinge, die mir einfach fehlen. Nun, die neuen Baupläne erfordern also, dass man neue beschreibende Informationen hinzufügt. Und da ist natürlich jetzt ganz einfach die Frage die, welche Prozesse kennt die Evolutionstheorie und können diese Prozesse die neue beschreibende Information erzeugen oder hinzufügen? Nun, ich habe sie schon erwähnt, die zwei Prozesse, natürliche Selektion und Mutation. Das ist, was man von der Darwinschen Evolutionstheorie her kennt. Um das mal zu veranschaulichen, was natürliche Selektion eigentlich bedeutet. Wir haben hier zwei Wölfe, die paaren sich. Und die haben jetzt hier stark vereinfacht nur zwei Gene. L und S. Das ist Englisch L für long und S für short, also langes Haar und kurzes Haar. Das heißt, die haben zwei Gene, ein Gen für langes Haar und ein Gen für kurzes Haar. Wenn die sich jetzt paaren, dann können alle möglichen Kombinationen dieser zwei Buchstaben auftreten. Zum Beispiel kann ich S und S bekommen. Oder zweimal LS oder einmal LL. Also wenn ich SS habe zum Beispiel, dann habe ich die kurzhaarige Variante. Ich habe zweimal die mittelhaarige und einmal die langhaarige Variante. Das kann also herauskommen. Jetzt stellen wir uns vor, wir haben diese drei verschiedenen Typen und die wandern alle in eine nördliche Region aus, wo es recht kalt ist. Nun, es ist klar, da wird es also dem mit der kurzhaarigen Variante recht schnell frieren und der wird also weniger Überlebenschancen haben. Auch die mittelhaarige Variante wird nicht so gute Chancen haben. Die langhaarige wird die besten Chancen haben und nach einer gewissen Zeit, und wenn es wirklich sehr kalt ist, werden wir dort nur noch die langhaarige Variante finden. Und die paaren sich dann und so weiter. Das heißt, wir haben dann im Endeffekt lauter langhaarige Varianten. Und was sehen wir hier? Wir sehen hier überall nur noch die Ls. Das kurzhaarige Gen S ist hier verschwunden. Das heißt, was ist passiert? Ich habe innerhalb einer Subpopulation Information verloren. Insgesamt bleibt die Information bestenfalls erhalten, aber ich habe nie einen Informationsgewinn. Das ist vielleicht nochmal hier veranschaulicht. Wir haben hier die Situation, dass die Selektion aus dem Erbgut immer nur einen bestimmten Teil herausfiltert, aber sie erzeugt per se keine neue Information. Die kann nur was wegnehmen. Die ist wie ein Filter. Aber Sie können sich überlegen, wenn Sie nur mal was wegfiltern, dann wird es nicht komplexer oder komplizierter, dann wird es im Gegenteil immer einfacher. Also das hilft uns relativ wenig. Und das erkennt hier zum Beispiel auch ein Vertreter der Evolutionstheorie, der Professor Weddington, an. Er sagt Folgendes: Zu glauben, dass die Evolution der wunderbar angepassten biologischen Mechanismen nur auf der Selektion aus zufälligen Variationen beruhe, ist so, als ob man vorschlägt, wahllos immer mehr Ziegelsteine auf einen Haufen zu werfen, um daraus schließlich irgendwann das beste Haus auswählen zu können. Und ich glaube, jeder von Ihnen weiß, wenn Sie Ziegelsteine einfach auf einen Haufen werfen, dass da kein Haus draus entsteht. Und wenn man das noch so oft macht, das passiert nicht. Und das sagt er genau, das ist zu unwahrscheinlich, das ist auch einem Vertreter der Evolutionstheorie zu unwahrscheinlich. Obwohl ja die auch mit dem Zufall arbeiten. Nun, deswegen sagt man, ja gut, wir haben ja noch die Mutationen. Die Mutationen können jetzt vielleicht was Neues generieren. Wir haben hier zum Beispiel die normale Fruchtfliege, die kennen Sie alle. Diese kleinen Fliegen, die auf dem Obst immer sind und die sich rasend schnell vermehren. Das hat den riesen Vorteil, wenn sich die so schnell vermehren, dass man da ganz viele Experimente machen kann. Man kann also recht schnell viele Generationen testen und kann sozusagen Evolution im Labor testen, weil die sich so schnell vermehren und nur kurz leben. Und da hat man viele Versuche gemacht. Man hat die bestrahlt, radioaktiv und chemischen Stoffen ausgesetzt und so weiter und hat künstlich Mutationen hervorgerufen, um dann zu schauen, ob dann was Neues entsteht, was Besseres, eine neue Art. Und hier tatsächlich, es gab viele Mutanten, aber es gab auch mal eine, die also nicht so schlimm aussah wie hier, die hat die vier Flügel. Dann würde man sagen, oh, okay, das ist jetzt ein echter Fortschritt, da hat die Komplexität zugenommen. Nun, auch in diesem Fall war es aber nicht so. Wenn man nämlich genau hinschaut hier, sehen Sie ganz kleine Organe, hier rot eingerahmt, das sind Schwingkolben. Das sind Organe, mit denen die Fliege ihren Flug stabilisiert. Wenn sie die nicht mehr hat, dann kriegt sie Probleme beim Fliegen, dann kann sie eigentlich gar nicht mehr fliegen. Und genau diese zwei Organe sind nämlich da zu Flügeln mutiert. Mit anderen Worten, die hat keine Schwingkolben mehr rechts und die kann gar nicht mehr fliegen und die stirbt aus. Also war auch nichts. Und wenn man sich das anschaut, die ganzen Experimente über 100 Jahre, die man da mittlerweile gemacht hat, es entstand nie eine neue Tierart im Labor. Man hat noch nie beobachtet, dass neue komplexe Informationen hinzugefügt wurde. Hat man nie beobachtet. Gibt auch hier wieder ein Vertreter der Evolutionstheorie ganz knallhart zu, der Professor Goldschmidt, ein evolutionistischer Genetiker. Er sagt, in so gut untersuchten Organismen wie der Drosophila-Fliege, also das ist unsere Fruchtfliege, bei der viele sichtbare und winzige unsichtbare Mutationen zufällig miteinander kombiniert wurden, konnte niemals auch nur der erste Schritt in Richtung einer neuen Art gemacht werden, ganz zu schweigen von höheren Gattungen. Also sehr ernüchterndes Ergebnis. Man hat festgestellt, alles, was man erreicht, ist nur Defekte und es wurde nie irgendwas erreicht, was komplexer war als die ursprüngliche Art. Also sowas ist jedenfalls, also eine Vogelkombination aus Wolf und Vogel, nicht durch zufällige Mutationen erzeugbar, oder sowas auch nicht. Schwan und Hund. Und sowas auch nicht. Gehen wir zurück zu unserem Erbgut. Es ist ja so, wir haben das ja schon ein bisschen gehört, unser Erbgut ist wie ein Computerprogramm aufgebaut, in dem eben nur Begriffe vorkommen, die drei Buchstaben lang sind. Und wenn jetzt eine Mutation auftritt, was heißt das eigentlich? Dann bedeutet das, dass rein zufällig irgendwelche Buchstaben verändert werden. Ich möchte es mal ein bisschen veranschaulichen. Ich weiß nicht, ob einer hier ist, der eine oder andere, der schon mal ein Computerprogramm geschrieben hat. Aber jeder, der das schon mal gemacht hat, der weiß, was das für eine schwierige Aufgabe ist. Man braucht mehrere Bildschirme in der Regel, viele andere Programmierer, die das noch überprüfen, das Programm, die parallel dran arbeiten und dann schleichen sich Fehler ein. Ja? Es ist also ganz schwierig, ein Programm zu schreiben, das fehlerfrei ist. Und sehr schnell macht man einen Fehler, obwohl man ganz viel nachdenkt und ausgebildet ist und so weiter. Die Frage also, was kann jetzt passieren, wenn ein Computerprogramm einen Fehler aufweist? Ich denke, die meisten von Ihnen haben die Erfahrung schon mal gemacht. Diesen Bildschirm kennen vielleicht schon die meisten. Dieser Blue Screen of Death, also in anderen Worten der Todesbildschirm, wenn also das Microsoft-Betriebssystem abstürzt. Heutzutage wird das abgefangen im Hintergrund, dann kriegt man ein anderes Bild, das sieht nicht mehr so hässlich aus oder vielleicht gar keines. Es fängt da irgendwie ab. Aber im Grunde, solche Fehler passieren immer wieder. Nur weil an irgendeiner Stelle eine Kleinigkeit in dem Programm nicht stimmt. Und das möchte ich Ihnen jetzt mal ein bisschen veranschaulichen, welche Fehler in unserem Erbgut auftreten können. Und deswegen, ja, zunächst einmal ein ganz seltsamer Satz. Was tut Jan mit der Kuh auf dem Amt? Das ist einer der wenigen Sätze mit drei Buchstaben, also wo jedes Wort nur aus drei Buchstaben besteht, das einigermaßen Sinn macht. Wenn da jetzt eine Mutation auftritt, zum Beispiel, dann hat man hier, was passieren kann in unserem Erbgut, was immer wieder passiert, durch Umwelteinflüsse zum Beispiel, dass sich ein Buchstabe hier verdoppelt. Okay, dann würde man sagen, das ist noch nicht so dramatisch, man kann immer noch die Information erkennen, was es bedeuten sollte. Ein weiterer Fehler, der auftreten kann, ist, dass ein Buchstabe gelöscht wird. Jetzt wird es schon schwieriger, ja, zu erraten, was könnte das ursprünglich geheißen haben. Unter Umständen komme ich nicht mehr drauf. Was noch passieren kann, ist, es wird ein Buchstabe ersetzt, dann wird aus Amt plötzlich Ast. Und jetzt habe ich einen ganz anderen Sinn. Durch einen einzigen Buchstaben kann ich den Sinn eines Satzes verändern. Und ähnlich ist es mit diesen Computerprogrammen, weil nämlich da nicht nur sozusagen die einzelnen Buchstaben wichtig sind, sondern in welcher Gesamtkontext sozusagen die zu verstehen sind. Wenn sowas auftritt in einem Computerprogramm, dann wird der Manager, der das Programm verkauft, normalerweise nicht besonders glücklich sein. Ja? Also wir sagen, Mensch, was habt ihr da wieder programmiert? Das können wir nicht verkaufen. Nun, was kann noch passieren? Es gibt Teile in unserem Erbgut, die sind verschlüsselt. Sie kennen das alle, Sie haben als Kinder sicherlich schon mal dieses Verschlüsselungsspiel gemacht, wo die Buchstaben des Alphabets vertauscht werden. Und nur derjenige, der sozusagen den richtigen Code wusste, die Zuordnung, der konnte dann die Geheimbotschaft wieder lösen oder entschlüsseln. Und tatsächlich in unserem Erbgut liegt sowas vor. Das heißt, wir haben dann hier sowas Unleserliches vor uns und kann nur mit dem richtigen Schlüssel wieder entschlüsselt werden. Jetzt stellen Sie sich mal vor, aber in dem Schlüssel würde ein Fehler auftreten. In unserem Fall haben wir einen einzigen Buchstaben im Schlüssel, der falsch ist. Und schon produziert der eine Fehler im Schlüssel, in unserem Beispiel jetzt hier, drei Fehler. Der Fehler vervielfacht sich hier. Natürlich bei der Rückübersetzung oder der Entschlüsselung habe ich dann auch wieder drei Fehler. Also auch wieder eine Sache, die den Mann hier nicht erfreut. Dann gibt es Teile in unserem Erbgut, die können von hinten nach vorne und von vorne nach hinten gelesen werden. Ich habe hier einen Satz, der heißt, die Liebe ist Sieger, stets rege ist sie bei Leid. Das ist ein interessanter Satz. Wenn man den von hinten liest, bleibt der gleich, der ändert sich nicht, bis auf den Strichpunkt. Zeige ich Ihnen gleich noch einmal, damit Sie das besser sehen. Hier diese roten Striche sollen andeuten, wo jeweils die Wörter enden. Also wenn Sie rechts unten beginnen, dann D-I-E, also die, dann L-I-E-B-E, Liebe, I-S-T, ist und so weiter. Und Sie sehen, der Satz ist von hinten wie vorne, sozusagen ergibt er den gleichen Sinn. Und in unserem Erbgut ist im Prinzip auch manches so angeordnet, dass es in beide Richtungen gelesen die gleiche Information ergibt. Jetzt stellen Sie sich vor, ein Fehler tritt auf und schon haben wir wieder eine Verdoppelung des Fehlers. Aus der Liebe wird hier oben eine Liese und statt Beileid heißt es jetzt Seileid. Noch etwas, was in unserem Erbgut auftritt, ist, manche Dinge oder manche Teile des Codes haben eine doppelte Bedeutung, wenn man sie von links nach rechts oder von rechts nach links liest. Zum Beispiel das Wort Lager, wenn ich das in der anderen Richtung lese, dann heißt es Regal. Und wenn ich jetzt dann Fehler einbaue, dann wird aus Lager Leger und aus Regal wird Regel. Und schon habe ich ganz andere Bedeutung. Also wir sehen auch hier wieder eben diese Vervielfachung der Fehler in diesem Falle. Dann was noch interessant ist, sehr interessant, ist Folgendes. Stellen Sie sich vor, wir haben jetzt hier so ein Handheld und jetzt ist der Programmierer ist jetzt gefordert. Man stellt ihm folgende Aufgabe. Lieber Programmierer, ich habe eine Aufgabe für dich. Ich möchte Folgendes haben. Wenn du ein Computerprogramm schreibst, dann möchte ich, dass wenn man das Programm von links nach rechts liest, dass man damit im Internet surfen kann. Da wird er sagen, okay, das ist Standard, das kriege ich hin, ja, so ein Programm schreibe ich euch. Aber eine kleine Nebenbedingung, lieber Programmierer, wenn man das gleiche Programm von rechts nach links liest, dann soll es einen MP3-Song abspielen. Oh, ich glaube, da würden die meisten Programmierer passen. Es ist schlichtweg nicht möglich, sowas. Aber genau sowas ist in unserem Erbgut. Wir haben Teile in unserem Erbgut, die unterschiedliche Dinge tun, je nachdem, in welcher Richtung man das liest. Also eine geniale Programmierung sozusagen, die da vorliegt, was ein Mensch normalerweise gar nicht hinkriegt. Noch etwas. Wir haben hier nochmal diesen Satz, was tut Jan mit der Kuh auf dem Amt? Wir haben gesehen, dass diese molekularen Maschinen ja an einer bestimmten Stelle mit der Kopie anfangen und dann ja irgendwo wieder aufhören müssen. Die müssen also genau wissen, an welcher Stelle fange ich an und wo höre ich auf. Aber was ist, wenn die Maschine einen Fehler macht? Wenn sie einen Fehler macht und nur um eine Position verrutscht, dann passiert Folgendes wie hier. Dann haben wir hier unten diese Verschiebung. Und wenn ich jetzt nicht weiß, was der ursprüngliche Sinn war, nur mit diesen drei Buchstaben, dann tue ich mir echt schwer, da noch irgendwie einen Sinn rauszulesen. Also auch wieder eine fatale Situation. Noch etwas, was ich auch noch demonstrieren möchte, wieder ein anderer Satz. Peter isst auch gerne ein Stück Schokolade. Also dieses Herausschneiden und Zusammenfügen passiert in unserem Erbgut. Also hier Peter wird hier zum Beispiel rausgeschnitten, dann ein S, dann ein A, ein G, ein T. Peter sagt Ade. Also wir haben noch einen weiteren Satz, mindestens einen weiteren Satz, der in dem oberen drin steckt. Den haben wir hier einfach durch Herausschneiden gewonnen. Aber was passiert jetzt, wenn hier wieder ein Fehler auftritt, eine Verschiebung, nur um einen einzigen Buchstaben? Naja, dann wird es da unten wirklich so eine Art Buchstabensalat, ja. Da kann man es eigentlich gar nicht mehr lesen, was das war ursprünglich. Also wieder eine schlimme Sache. Das waren die wichtigsten Fehler. Und aus diesem Grund, weil unser Erbgut so empfindlich ist, folgende Zitate von dem Professor Grasset, wieder ein Vertreter der Evolutionstheorie. Und er sagt, Mutationen sind nichts anderes als Vererbungsfehler bezogen auf einen bestimmten Erwartungswert. Wie zahlreich sie auch sein mögen, führen Mutationen zu keiner Evolution. Oder der Professor Carl Sagan, evolutionistischer Astrophysiker. Mutationen ereignen sich zufällig und sind fast immer schädlich. Es ist selten, dass eine Präzisionsmaschine durch eine zufällige Veränderung seiner Konstruktionspläne verbessert wird. Der Professor Craw, ein evolutionistischer Genetiker, und den werden wir besonders im zweiten Teil des Vortrags noch öfters hören, er sagt, eine Mutation ist eine zufällige Änderung in einem hochorganisierten, lebenden Körper. Eine zufällige Änderung in einem hochintegrierten System chemischer Prozesse, wie wir sie im Fall von Leben vorfinden, führt mit fast völliger Sicherheit zu einer Beschädigung dieses Systems. Er sagt, es ist ganz klar, weil das weiß auch jeder Ingenieur, wenn ich ein ganz empfindliches, hochkomplexes System habe und ich hau da mit dem Hammer drauf, ja, dann wird kein besseres System draus. Das ist hochempfindlich und wird sehr leicht beschädigt. Professor Kendrew, evolutionistischer Biochemiker und Nobelpreisträger, sagt, genauso wie Druckfehler in einem Buch wahrscheinlich Unsinn produzieren, anstatt Sinnvolles, sind Mutationen fast immer schädlich. Und sie führen fast immer zum Tod des Organismus oder der Zelle. Also sogar zum Tod führen die meisten Mutationen, sagt er. Ich fasse nochmal zusammen. Lebende Organismen, haben wir gesehen, beinhalten ja riesige Mengen an komplexer Information. Und jede Theorie, jede Ursprungstheorie, muss uns diesen Ursprung dieser komplexen Information erklären. Und wir haben gesehen, dass die Evolutionstheorie dazu eben nicht in der Lage ist, weil Mutation und Selektion eben keine komplexe, sondern nur zufällige Information erzeugen. Es wurde noch nie gezeigt. Und wissen Sie, ich bin Experimentalphysiker. Und mir muss jemand einen Beweis liefern, dass es so ist, bevor er so eine Theorie aufstellt. Und der Beweis ist nicht da. Die Wahrheit ist, dass Information eben einen nicht materiellen Ursprung hat. Und deswegen kann aus der Materie die Information ja gar nicht kommen. Nun, aber zurück vielleicht noch mehr zur Realität. Wir hatten jetzt die Evolutionstheorie betrachtet. Was ist die Wahrheit eigentlich? Realität oder Wahrheit ist ja mehr oder weniger das Gleiche. Nun, dieser Vergleich soll uns zeigen, wenn der Zug noch neu ist, dann ist er wunderbar. Aber wenn er schon alt ist, dann kann man eigentlich nicht viel damit anfangen. Und irgendwann ereilt ihn sozusagen dieses Schicksal doch. Alles, was wir in unserer materiellen Welt haben, zerfällt einfach von selber, wenn wir nicht ständig dabei sind, die Dinge wieder zu erneuern und zu reparieren. Das ist eine Alltagserfahrung, besonders die Hausbauer wissen das wahrscheinlich, wie schnell so ein schönes Haus verfällt, wenn man nicht ständig was dran macht, wie man hier sieht. Aber nicht nur das ganze Haus. Das Problem ist, fängt ja schon im Kinderzimmer an. Im Kinderzimmer geht nämlich ganz oft die Ordnung verloren. Ja, man spricht von Ordnungsverlust. Was macht mir da, um diese Ordnung wiederherzustellen? Und es wird nichts helfen, wenn Sie da eine Bombe reinwerfen. Energie alleine bringt nichts, die Unordnung wird höchstens größer. Sie müssen schon Intelligenz aufwenden und die Teile sozusagen alle an ihre richtige Stelle bringen und die Ordnung wiederherstellen. Diese Zunahme der Unordnung aber, die ist eigentlich ein Naturgesetz. In der Physik, wo ich zu Hause bin, da kennt man ein entsprechendes Gesetz. Und zwar, das Gesetz sagt, dass die Entropie in allen Systemen zunimmt. Bestenfalls gleich bleibt. Und die Entropie ist einfach ein Maß für die Unordnung in einem System. Mit anderen Worten, die Unordnung in Systemen nimmt zu, bleibt bestenfalls gleich, aber wird niemals kleiner. Also von selber wird sich das Kinderzimmer nie aufräumen. Also wie gesagt, das Naturgesetz besagt, dass die Unordnung zunimmt, bestenfalls bleibt sie gleich. Auf keinen Fall nimmt sie ab. Und jetzt ist eben wichtig, diese Zunahme von Unordnung geht aber einher mit einem Verlust von Information. Ja? Ich verliere Information. Wenn Sie jetzt so ein Bild, eine Bild-CD in die Sonne legen und da länger lassen, wird ein neues Bild entstehen. Ein schöneres Bild? Nein, sicherlich nicht, sondern es wird immer verrauschter, es geht kaputt. Am Schluss haben Sie gar kein Bild mehr. Das ist der natürliche Vorgang, sozusagen die Information wird sich nicht magisch sozusagen hier irgendwie umorganisieren, sondern das Gegenteil passiert, sie wird zerstört. Und das ist auch eine weitere Erfahrung, die wir alle machen. Das ist nämlich der Alterungsprozess. Wir werden alle älter. Und hier aus dem vorletzten Jahrhundert, man nennt es das Stufenalter des Menschen, da hat man halt so diese verschiedenen Lebensphasen verglichen. Mit 50 Jahren ist man so ungefähr auf dem Höhepunkt und danach geht es dann wieder abwärts. Nun, hier kann man das sehen. Ja, also wenn man sozusagen einen jungen und einen alten Menschen vergleicht, dann sieht man schon, ja, da ging was verloren an Information. Die Symmetrie ist da einfach nicht mehr so gegeben. Information geht beim Altern verloren. Wieder der Professor Williams, den wir schon mal gehört haben, er sagt Folgendes. Es ist verwunderlich, dass, nachdem das Wunderwerk der Embryogenese vollbracht ist, also er meint, nachdem ein Mensch sozusagen im Mutterleib entstanden ist, es ist verwunderlich, dass ein komplettes, vielzelliges Lebewesen an der viel simpler scheinenden Aufgabe scheitert, einfach das zu erhalten, was schon geschaffen ist. Er sagt, eigentlich versteht man das gar nicht. Da ist es so ein kompliziertes Gebilde wie ein Mensch. Es ist eigentlich ein Wunder, dass da aus diesem winzigen Embryo sowas Kompliziertes wird und dann schafft es dieser Organismus nicht, sich selber zu erhalten. Das ist ja die viel einfachere Aufgabe, sagt er. Das ist eigentlich verwunderlich, das kann man gar nicht richtig verstehen. Nun, mittlerweile hat man schon einiges rausgefunden über das Altern. Was verursacht das Altern? Man kann sagen, der Mensch altert im Wesentlichen deswegen, weil sich im Lauf seines Lebens irreparable Schäden, also Schäden, die nicht mehr repariert werden können, auf der molekularen Ebene in den Körperzellen ansammeln. Und das führt dann wiederum zu Fehlfunktionen in den biologischen Prozessen. Und das heißt, der Körper kann sich immer weniger an sich verändernde Umweltbedingungen anpassen. Er wird anfälliger für Krankheiten und stirbt letztlich. Also wir werden weniger anpassungsfähig, weil sozusagen Mechanismen kaputt gehen in unseren Zellen. Und diese Schäden entstehen eben durch Umwelteinflüsse, wie zum Beispiel ultraviolette Strahlung, ionisierende Strahlung aus dem Weltraum, chemische Stoffe aus der Umgebung und so weiter. Und das Problem dabei sind die Schäden oder Mutationen in den Teilen von dem Erbgut, die für die Zelle notwendigen Reparatur- und Reproduktionsprozesse entscheidend sind, also wo diese Prozesse gespeichert sind. Also wenn gerade die Teile betroffen sind, die Reparatureinheiten in der Zelle, dann kann man sich vorstellen, ja dann ist irgendwann einmal Schluss. Aber wenn die Reparatureinheit kaputt ist, dann ist nichts mehr da, was die Reparatureinheit reparieren kann. Der Professor Matt Smelby, ein evolutionistischer Epidemiologe, also ein Wissenschaftler, der sich mit Epidemien befasst, sagt, unsere Körper sind wirklich gut darin, Fehler in der DNS, also Fehler im Erbgut, zu reparieren. Aber das ändert sich, wenn wir ein Alter von ungefähr 55 Jahren erreichen. Danach nimmt unsere Fähigkeit, fremde oder erkrankte Zellen abzuwehren, allmählich ab. Also das ist der Grund, weswegen wir also dann letztlich sterben müssen, weil wir sozusagen irgendwann einmal an Schnupfen, sage ich jetzt mal stark übertrieben, sterben, weil unsere Systeme nicht mehr funktionieren. Und so gibt es eine ganze Menge altershäufige Krankheiten, zum Beispiel Sehschwäche, Osteoporose, also wenn die Knochen brüchig werden, Arthritis und Rheuma, die Gelenke betreffend, Koliken, also das sind Verkrampfungszustände der inneren Organe, Alzheimer, das Gedächtnisverlust, Parkinson, eine Störung des zentralen Nervensystems, Schlaganfall, Multiple Sklerose, eine weitere Erkrankung des zentralen Nervensystems, Herzinfarkt und sogar Krebs. All diese Dinge treten eben besonders im Alter auf. Der Professor Häflig, ein evolutionistischer Mikrobiologe, sagt, entgegen der üblichen Meinung, dass es unsterbliche biologische Systeme gäbe, gibt es kein Indiz für diese Annahme. Die einzige biologische Komponente, die langlebiger ist, ist die Information, die im Erbgut und den Mitochondrien gespeichert ist. Doch selbst diese Information mutiert und verändert sich. Er sagt im Prinzip, naja, die Information ist noch einigermaßen stabil, aber natürlich auch nicht unbegrenzt ein bisschen länger als der Rest des biologischen Systems, als der Rest der Zelle. Im Grunde ist es so, dass Information sich verändert und zwar zum Negativen, was letztlich zum Tod führt. Ich fasse nochmal zusammen. Alle von Menschen gemachten Maschinen oder Gebilde, die zerfallen im Laufe der Zeit wieder. Das wissen wir, wenn wir nichts dagegen tun. Und das gilt aber auch für den Menschen selber, wie uns der Alterungsprozess zeigt. Man kann also sagen, dass in biologischen und nicht biologischen Systemen die Daten nach und nach wieder mit zufälliger Information überschrieben werden. Das sind die Fakten, das ist die Realität. Was passiert da eigentlich ganz genau, wenn so Mutationen auftreten? Und deswegen jetzt zu diesem Punkt, die genetische Zeitbombe. Wir haben also zunächst einmal nochmal als kleine Wiederholung gesehen, dass die in den Zellen des menschlichen Körpers gespeicherte Information nach und nach wieder mit zufälliger Information überschrieben wird. Und im Laufe eines Menschenlebens passiert das eben in allen Körperzellen und führt deswegen zum Alterungsprozess. Deswegen werden wir älter, weil das überschrieben wird. Wenn das jetzt aber in den Fortpflanzungszellen passiert, na, was wird dann wohl sein? Dann führt es zu Erbkrankheiten. Dann ist es nicht nur so, dass man älter wird, sondern dann wird was vererbt, ein Defekt. Und diese Ursache für die Zunahme dieser Erbkrankheiten, das haben wir gesehen, sind zufällige Mutationen, zufällige Veränderungen. Und jetzt ist es so, man beobachtet, wenn man so heutzutage die Menschheit so anschaut, dass jeder Mensch in seinem Erbgut zigtausende von Mutationen hat. Also Sie haben in Ihrem Erbgut leider, jeder von Ihnen, mich eingeschlossen, zigtausende von Fehlern. Und im Lauf eines Menschenlebens kommen circa 100 bis 300 neue Mutationen dazu. Und die Genetiker, also die Wissenschaftler, die sich mit dem Erbgut befassen, die sprechen da im Prinzip alle einhellig von der Degeneration der Menschheit. Also die Menschheit degeneriert, das Erbgut baut sich sozusagen ab. Hier ist eine Datenbank der Mutationen. Ich habe hier die Internetadresse angegeben, da kann man sich die Daten selber runterladen. Wenn Sie wollen, können Sie das machen. Die Anzahl der bekannten Mutationen des menschlichen Erbguts, hier jetzt mal in einem Zeitraum von 1985 abgezeigt, irgendwann musste man mit der Datenbank anfangen. Interessant ist hier, dass wirklich ein starkes Wachstum zu beobachten ist. Es kommen immer mehr Mutationen dazu. Irgendwie wächst auch das Wachstum selbst. Hier ist der Professor Kondraschow, ein evolutionistischer Genetiker. Und er sagt im Prinzip, dass kein Genetiker, der heutzutage eine ernsthafte Aussage macht, dass kein Genetiker bezweifelt, dass die Menschheit degeneriert. Das ist ein bekanntes Fakt unter den Genetikern. Das ist kein Geheimnis. Allerdings ist es vielleicht ein Geheimnis für die meisten Menschen. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gewusst haben. Man verheimlicht es in gewisser Weise ein bisschen, weil man sozusagen auch nicht die Menschen beunruhigen möchte. Und die Gentechnik, die wir heutzutage haben, die dient unter anderem natürlich auch dazu, gerade diese Degeneration durch die Mutationen zumindest aufzuhalten. Also es geht gar nicht so sehr um den Genmais oder solche Geschichten. Geht's auch, selbstverständlich, weil es da auch um wirtschaftliche Interessen geht. Aber es geht hintergründig sozusagen um viel mehr. Es geht um die Menschheit, die hier ganz schnell degeneriert. Und da möchten wir es mit Ingenieurstechnik, mit Gentechnik aufhalten. Die Frage ist jetzt, welche Auswirkungen hat diese zunehmende Degeneration des menschlichen Erbguts auf die Überlebensfähigkeit der Menschheit? Ich meine, wenn unser Erbgut ständig degeneriert, wenn sich das verschlechtert, dann muss das ja Auswirkungen haben, über kurz oder lang, auf unsere Überlebensfähigkeit. Und zwar als Menschheit insgesamt natürlich, auf den Einzelnen selbstverständlich auch. Hier ist nochmal der Professor Kroh, unser evolutionistischer Genetiker, und der hat die folgende Aussage gemacht: Die Abnahme der Überlebensfähigkeit infolge der Ansammlung von Mutationen beträgt ungefähr 1-2% pro Generation. Das ist ganz schön viel. Jede Generation 1-2% mehr. Also wir haben hier die Anzahl der Generationen aufgezeigt unten, von 0 bis 200, also bis 200 Generationen. Wenn man da 30 Jahre ansetzt pro Generation, dann entspricht das 6.000 Jahren. Wenn wir sozusagen am Anfang eine Überlebensfähigkeit von 100% haben, dann haben wir nach rund 200 Generationen oder rund 6.000 Jahren nur noch eine Überlebensfähigkeit, naja, die so bei 5% liegt. So dramatisch schnell sinkt die Überlebensfähigkeit der Menschheit. Also noch einmal, nach Cross sinkt die Überlebensfähigkeit der Menschheit nach 200 Generationen, also rund 6.000 Jahren, auf unter 5%. Und das heißt, das ist jetzt ganz wichtig, so eine geringe Überlebensfähigkeit, nämlich unter 5%, bedeutet, dass die Art, das heißt im Prinzip hier die Menschheit, auf Dauer nicht mehr überlebensfähig ist. Es ist doch so, wenn jetzt irgendwelche Probleme auftreten, zum Beispiel Epidemien oder Schwierigkeiten sozusagen, die Stress ausüben auf die Population, auf die Menschheit, dann muss die eine gewisse Mindestüberlebensfähigkeit haben, sonst kann sich die Menschheit nicht anpassen. Wenn die Anpassungsfähigkeit zu gering ist, dann stirbt die einfach aus. Und deswegen kann man diesen Prozess jetzt aber zunächst einmal mit einer Zeitbombe, mit einer langen Zündschnur vergleichen. Das ist noch nichts, was sofort auftritt, aber eben in Tausenden von Jahren ist dieser Prozess unaufhaltsam. Der Professor Kroah sagt noch einmal, die Anhäufung von Mutationen ist meiner Meinung nach ein großes Problem. Man kann es mit der Bevölkerungsexplosion vergleichen, nur mit einer deutlich längeren Zündschnur. Nun, man hat Computersimulationen gemacht. Zunächst einmal hier aus einer Veröffentlichung. Ich muss dazu sagen, dass das hier Wissenschaftler sind, die gläubig sind, aber auch gläubige Wissenschaftler können Wissenschaft machen, was manchmal bestritten wird. Die haben also sozusagen im Computer simuliert, was passiert da eigentlich. Die haben Mutation und Selektion im Computer simuliert und haben geschaut, was passiert mit einer Population, wenn ich da viele Generationen drüber laufen lasse. Kriege ich Evolution oder was passiert? Kurzes Wort zu den Leuten, die das gemacht haben. Hier ist zum Beispiel der Professor John Baumgartner, ein Geophysiker. Der wurde 1988 im US News and World Report als der weltweit herausragendste Experte für die Entwicklung von Computermodellen für geophysikalische Konvektionsprozesse bezeichnet. Also er ist eigentlich anerkannt, auch bei den Vertretern der Evolutionstheorie, auch in der Welt hat er ein hohes Ansehen, weil er super Computermodelle erstellen kann für das, was sich im Erdinneren abspielt, ja, wie da sozusagen das Magma sich bewegt und diese Dinge. Er hat auch im Jahr 2000 den Deutschen Wetterdienst unterstützt bei der Entwicklung eines globalen Computermodells zur Wettervorhersage. Und dieses Modell wird jetzt mittlerweile weltweit in mehr als 20 Ländern verwendet. Also unsere Wettervorhersage basiert im Prinzip im Wesentlichen auf dem Code von seinem Programm. Funktioniert ziemlich gut, allerdings, wie wir wissen, eben nur über ein paar Tage kann sowas im Prinzip funktionieren. Über eine Woche wird sowas schon recht ungenau, aber das liegt jetzt nicht an dem Computerprogramm, sondern einfach an der Physik generell, dass so Vorhersagen von so einem System eben nicht über so lange Zeiträume möglich sind. Er hat auch mit dem Pflanzengenetiker John Sanford, der Sanford war übrigens der Erfinder der Genkanone, im Prinzip hat man Pflanzen damit beschossen, um sozusagen künstlich Mutationen hervorzurufen und zum Beispiel so ein Genmais zu produzieren. Er hat also mit diesem Pflanzengenetiker zusammen ein Computermodell zur Auswirkung von Mutation und Selektion auf das Erbmaterial erstellt. Dieses Computermodell im Übrigen ist im Internet frei verfügbar. Da gibt es eine Seite, die heißt Mendel's Accountant. Und da kann jeder von Ihnen hingehen, wenn er sich ein bisschen auskennt damit, da kann er da rumspielen mit den Parametern, da kann man alle möglichen verschiedenen Dinge eingeben und ausprobieren, was unter verschiedensten Bedingungen passiert mit so einer Population. Und hier ist jetzt ein Beispiel einer Rechnung. Hier wieder von links nach rechts die Anzahl der Generationen, also wir haben wieder 200 Generationen. Und wir haben hier zwei Kurven, eine rote und eine blaue Kurve. Die blaue Kurve bezeichnet uns die Anzahl in der Bevölkerung, die Population. Und die rote Kurve ist die genetische Fitness oder man könnte sagen die Überlebensfähigkeit. Und was wir hier jetzt schon mal auf den ersten Blick sehen, naja, die blaue Kurve ist lange konstant und die rote geht aber schnell nach unten. Das ist hier nochmal veranschaulicht, die rote geht also rasch nach unten. Die Bevölkerung ändert sich lange nicht in der Anzahl, da tut sich gar nichts. Die Fitness geht in den Keller und irgendwann einmal, wenn die Fitness zu klein ist, dann passiert es, dann stirbt plötzlich die Bevölkerung aus. Es geht dann schlagartig. Also lange merkt man nichts. Lange ist kein Effekt zu sehen, aber sozusagen die schleichende Veränderung des Erbguts führt irgendwann zu einer plötzlichen Katastrophe. Die Computersimulationen zeigen uns also, wie gesagt, dass die Überlebensfähigkeit der Menschheit rasch sinkt und nach 200 Generationen, also wieder rund 6000 Jahren, ist sie eben tatsächlich so weit gesunken, dass die Menschheit ausstirbt. Und das ist jetzt sehr interessant. Wir haben jetzt hier zwei Argumentationslinien. Die Computersimulationen, die bestätigen das Ergebnis von Professor Kroah. Die Frage ist, warum sinkt die Überlebensfähigkeit? Warum ist das so? Ich habe ja schon angedeutet, sollte nicht eigentlich das so sein, dass Mutation und Selektion immer neue und besser angepasste Lebensformen hervorbringen? Sollte das nicht immer besser werden? Und sollte nicht damit die Überlebensfähigkeit gesteigert werden? Wenn das stimmt, die Evolutionstheorie, dann müsste das doch richtig sein. Und wenn man jetzt auf diese Frage eine Antwort erhalten will, dann muss man ein bisschen genauer hinschauen, wie die Evolution nach Darwin eigentlich funktioniert. Jetzt gehen wir sozusagen ein bisschen in die Maschinerie, ein bisschen in das Innere rein, wie die funktioniert. Und da gibt es als Basis dafür die sogenannte neodarwinistische Theorie. Die wurde in den 1930er Jahren entwickelt. Das ist jetzt schon ganz schön lange her, ja, 1930er Jahren. Und wird aber heute noch weitgehend als die evolutionistische Standardtheorie betrachtet. Also was anderes hat man gar nicht, als das, was damals 1930 rum entwickelt wurde. Und diese neodarwinistische Theorie macht uns jetzt bestimmte Aussagen darüber, welche Arten von Mutationen es gibt, wie häufig die Mutationen vorkommen und wie die natürliche Selektion auf sie wirkt. Ganz vereinfacht hier die neodarwinistische Theorie. Wir haben folgende Situation. Wir haben hier sozusagen eine Kurve, eine blaue Kurve, und wir haben einen Nullpunkt. Wir haben auf der linken Seite den negativen Bereich und auf der rechten den positiven. Wir haben negative Mutationen hier, also praktisch diejenigen, die hier ganz links liegen. Und das ist ein relativ geringer Anteil. Das ist die Fläche unter der Kurve. Sie sehen, da ist nicht viel Fläche da. Also das ist relativ wenig, was ich an negativen Mutationen habe. Dann habe ich neutrale Mutationen. Das ist das, was grau ist. Am meisten habe ich neutrale Mutationen bei der Null. Möchte ich gerne mal erklären, was das heißt. Und positive Mutationen, in der Darstellung sehe ich die gar nicht. Es sind tatsächlich so wenige positive, dass man die fast vernachlässigen kann, aber die sind da zumindest. Ja, und mit den positiven arbeitet die Darwin'sche Evolutionstheorie. Also die meisten Mutationen sind neutral, die sind irgendwo in der Nähe der Mitte. Das heißt, sie machen fast keine Auswirkung. Die meisten, wenn wir dann gleich nochmal sehen, tun uns erst einmal nichts. Wir merken das nicht. Unser Erbgut verschlechtert sich, langsam, aber sicher, aber es hat nochmal keine Auswirkungen. Am zweithäufigsten sind dann die negativen Mutationen. Die sind schon zu merken, zum Beispiel durch Erbkrankheiten. Und dann die positiven Mutationen, die sind dann extrem selten. So, und jetzt ist es ja so. Die neodarwinistische Theorie, die geht davon aus, dass das Erbgut, haben wir ja schon gesagt, nur durch zufällige Mutationen bzw. Veränderungen beeinflusst wird. Wenn die Mutationen stark positiv sind, dann bringt es einen deutlichen Überlebensvorteil. Ja? Und dann vererbt sich das aufgrund der natürlichen Selektion. Also wenn ein Lebewesen eine Eigenschaft erwirbt, die vorteilhaft ist, zum Beispiel irgendein Raubtier, das schneller laufen kann, ja, okay, dann vererbt sich das wahrscheinlich, weil es einfach einen Überlebensvorteil hat. Wenn die Mutationen stark negativ sind, wenn es langsamer laufen kann, dieses Tier, na, dann ist es eben nachteilig für das Überleben. Und das wird dann durch die natürliche Selektion in der Regel auch aussortiert. Das Problem ist aber, wenn die Mutationen neutral sind sozusagen, also wenn wir gleich sehen, was das heißt, dann kann die natürliche Selektion gar nicht wirken. Diese winzigen Veränderungen sozusagen, die nimmt die gar nicht wahr. Die Veränderungen sind so klein, dass sie eben keinen deutlichen Effekt auf das Überleben haben. Wenn sie praktisch die Laufgeschwindigkeit von dem Tier, sage ich mal, nur um ein Promille ändern würde, hätte keinen Einfluss. Zunächst einmal. Aber es hat Auswirkungen im Erbgut an verschiedenen Stellen. Und der kumulierte Effekt ist das Problem. Ich habe das mal ein bisschen veranschaulicht. Sie kennen alle das Märchen von der Prinzessin auf der Erbse, denke ich mal. Das Märchen ist so, dass eben die Prinzessin hier herausfinden soll, ob da eine Erbse liegt. Und sie liegt auf extrem dicke Matratze. Ich meine, die Märchen funktioniert das. In der Realität würde das natürlich nicht funktionieren. Könnten sie nicht mehr spüren, ob da Erbsen liegen. Ich habe das jetzt umbenannt, dieses Märchen. Das hat jetzt einen anderen Namen hier bei uns. Natürliche Selektion auf der Erbse. Warum? Nun, ich sage nun Folgendes. Ich sage, diese Erbsen da unten, das sind die neutralen Mutationen. Das sind die Mutationen, die Veränderungen im Erbgut, die zwar da sind und jede Menge, wie man sieht hier, aber die Selektion kann die nicht spüren. Das ist so für die Selektion, die natürliche Selektion, als ob die gar nicht da wären. Und genau das ist jetzt das Problem. Diese neutralen Mutationen im negativen Bereich, die nicht durch die natürliche Selektion aussortiert werden können. Was passiert denn, wenn die nicht aussortiert werden? Na, ist ja klar, die sammeln sich immer mehr an, wenn niemand was dagegen tut. Also diese hier, die machen uns die Probleme in diesem Modell. Man kann die Situation eigentlich mit einem Eisberg vergleichen. Also die Erbkrankheiten, kann man sagen, also die Mutationen mit dem stark negativen Effekt, sind sozusagen die Spitze des Eisbergs, das, was man sieht, was so rausragt. Aber die neutralen Mutationen entsprechen dem Teil des Eisbergs, der unsichtbar unter der Wasseroberfläche liegt. Es liegt ja der größte Teil des Eisbergs unter Wasser. Deswegen ist das Bild auch ganz passend. Hier haben wir unseren Eisberg. Und die negativen Mutationen, die Erbkrankheiten, das ist das, was man sehen kann. Das Problem ist nur, was man nicht sieht, sind die neutralen Mutationen. Aber immer in Anführungszeichen. Echt neutral sind die ja nicht. Das sind viel mehr als die Erbkrankheiten eigentlich. Und was jetzt passiert, ist Folgendes. Wenn diese neutralen Mutationen sich ansammeln, dann entspricht das einfach einem Wachsen des unter der Wasseroberfläche befindlichen Teils des Eisbergs. Wenn der Teil jetzt zu groß wird, dieser Teil da drunten, beziehungsweise eine kritische Schwelle eben überschritten wird, dann passiert die Katastrophe, dann stirbt die Art aus. Also hier dieser Eisberg wächst und wächst und wächst. Und irgendwann passiert dann die Katastrophe. Jetzt würde man sagen, na gut, wenn das so ist, dann ist dieses Ergebnis, wenn man das jetzt schon mal für sich nimmt, alleine, dann reicht es schon aus, die ganze Evolutionstheorie nach Darwin zu widerlegen. Weil anstatt Evolution bewirken die Mutationen Degeneration bis zum Aussterben. Und das gilt nicht nur im Übrigen für die Menschheit, sondern es gilt für alle Tierarten. Wobei es eben für manche Tierarten langsamer geht, weil eben das Erbgut einfacher ist und deswegen etwas robuster. Aber im Prinzip trifft es alle Lebewesen. Jetzt kommt aber was ganz Wichtiges. Die Sache ist viel folgenschwerer noch. Es gibt viele aktuelle Studien der letzten Jahre und da hat sich jetzt herausgestellt, dass die neodarwinistische Theorie ganz grundsätzlich verkehrt ist. Und zwar liegt sie besonders falsch bei den positiven Mutationen. Hier ist einer dieser Wissenschaftler, der das kritisiert, der Professor Noble, evolutionistischer Biologe. Er sagt, alle zentralen Annahmen der modernen Synthese, oft auch als Neodarwinismus bezeichnet, wurden widerlegt. Also er sagt im Prinzip, diese Theorie, die bestimmte Annahmen macht, und jede Theorie muss Annahmen machen, er sagt, die ist komplett widerlegt. Alle Annahmen der Darwinschen Theorie, der mathematischen Theorie, die bis heute noch benutzt wird, sind eigentlich schon maustot. Es funktioniert gar nicht. Es gibt im Internet im Übrigen eine Seite, die heißt The Third Way of Evolution, und auf dieser Seite gibt es eine große Liste von Wissenschaftlern, die die Darwin'sche Evolutionstheorie kritisieren, noch relativ vorsichtig, die trauen sich noch nicht so. Aber ganz offen steht auf der Seite im Prinzip, dass die Darwin'sche Evolutionstheorie nicht funktioniert und dass sie aber nicht wollen, dass die Kreationisten, das heißt also diejenigen, die glauben, dass Gott existiert und die Welt geschaffen hat, Recht bekommen. Die sollen nicht Recht bekommen, deswegen suchen sie einen dritten Weg, eine Alternative. Sie haben keine. Mit anderen Worten, die Evolutionsforschung ist momentan in einer Krise, kann man sagen. Man weiß gar nicht mehr, wie man durch Evolution das Leben erklären soll. Man kann das nachlesen in einem Buch, das heißt The Altenberg 16, ein Exposé of the Evolution Industry. In diesem Buch wird ein Treffen von 16 führenden evolutionistischen Wissenschaftlern beschrieben. Und das hat stattgefunden bereits im Juli 2008, ist ja auch schon einige Zeit her jetzt, im Konrad-Lorenz-Institut für Evolutions- und Kognitionsforschung in Altenberg in Österreich. Ein paar Zitate aus dem Buch. Es konnte praktisch noch nie gezeigt werden, dass natürliche Selektion etwas mit Evolution zu tun hat. Oder die Altenberg 16 erkennen an, dass die neodarwinistische Evolutionstheorie ungeeignet ist, den Ursprung unserer gegenwärtigen Existenz zu erklären. Das haben Sie sicherlich noch nicht gehört. In den Schulbüchern steht ganz was anderes drin. Die sagen, diese Theorie ist ungeeignet, unsere Existenz zu erklären. Die funktioniert gar nicht. Der Grund, warum diese neodarwinistische Theorie scheitert, ist, das ist ganz einfach. Diese angenommene Verteilungskurve für Mutationen ist falsch. Sie haben diese Kurve da vielleicht noch im Blick mit dieser Spitze da in der Mitte. Das ist Theorie. Es ist Theorie. Und jetzt, heutzutage, erst jetzt, in den letzten Jahren, sind wir in der Lage, diese Kurve zu messen. Und jetzt sieht die Sache ganz anders aus. Die aktuellen Studien, die sich jetzt nämlich auf diese Messungen stützen und nicht nur auf diese Theorien, die ergeben eine ganz andere Verteilung. Und die zeige ich Ihnen jetzt. Statt so, sieht die Sache so aus. Jetzt haben wir hier plötzlich die Situation, dass wir hier links und rechts noch zwei so Berge haben oder zwei Maxima, von der Mitte. Und das hat eine ganz große Auswirkung, das werden wir gleich nochmal diskutieren, was das eigentlich bedeutet. Zunächst einmal, wenn wir diesen Berg rechts betrachten, also das sind ja die positiven Mutationen, dann zeigen die Studien, dass die positiven Mutationen nicht mehr zufällig durch Umwelteinflüsse entstehen, sondern, jetzt halten Sie sich fest, die positiven Veränderungen in der Zelle produziert die Zelle selbst, ganz gezielt. Die baut sich selber um. Die Zelle erzeugt sozusagen als Reaktion auf die veränderten Umweltbedingungen selber Mutationen, um sie anpassen zu können. Ein fantastischer Mechanismus. Ein Computerprogramm, das sich selber umschreibt. Die Zelle baut sich selber um, programmiert sich quasi selber um und neue Module werden aus vorgegebenen genetischen Bausteinen gefertigt. Immer noch vorgegebene Bausteine, die aber so intelligent kombiniert werden, dass die Zelle sich ideal anpasst. Also vielleicht so wie ein kleines Kind, der im Prinzip das mit einem bestimmten Bauklotzsystem arbeitet und dann eben alle möglichen Konfigurationen erstellen kann. Was ganz wichtig ist, die neuen Module, die können ganz schnell entstehen. Das heißt, die Zelle bzw. der Organismus kann sich schnell an veränderte Umweltbedingungen anpassen. Die Zelle ist klug genug, sozusagen zu erkennen, aha, die Umweltbedingungen haben sich geändert in die und die Richtung und baut sich selber um. Man dachte bisher immer, das sind die äußeren Veränderungen, die zufälligen Mutationen, aber die haben damit gar nichts zu tun im Großen und Ganzen, sondern die Zelle macht alles selber im Prinzip. Und hier ein Beispiel. Wir haben hier den sogenannten Darwin-Fink. Diese Finken sind auf die Galapagos-Inseln geflogen, haben sich dort eben in die ökologischen Nischen verteilt. Manche haben dann einen dicken Schnabel bekommen, um Körner aufzuknacken, andere einen langen Schnabel, um Nektar aufzusaugen. Der Darwin dachte noch, das wusste der natürlich nicht, dass sowas ja Millionen gedauert hätte. Mutationen über einen langen Zeitraum und dann die Veränderungen und so hätten sich die Vögel angepasst. Heute weiß man nichts mehr. Millionen. Jahrzehnte. Das geht ganz schnell. Die Vögel können sich unglaublich schnell anpassen. Und zwar hat man festgestellt, die haben genetische Schalter eingebaut in das Computerprogramm, kann man jetzt schon fast sagen, des Vogels. Der Vogel weiß also sozusagen, aha, ich brauche jetzt sozusagen die und die Schnabelform und dann müssen die und die Schalter umgelegt werden. Und wenn die richtigen Schalter umgelegt werden, dann kriegt er einen dicken Schnabel oder einen langen Schnabel. Das ist alles von vornherein schon in dem genetischen Programm einprogrammiert. Da entsteht nichts Neues. Aber das ursprüngliche Programm, das hat die Möglichkeit, all diese Dinge auszubilden. Die sind von vornherein schon in dem Programm drin. Das heißt, in Wahrheit gibt's praktisch gar keine positiven, zufälligen Mutationen. Die positiven Mutationen sind aber gewollt und von der Zelle beabsichtigt. Das ist der springende Punkt. Oder man könnte auch anders sagen, die Ursache für die positiven Mutationen liegt nicht in den natürlichen Prozessen außerhalb der Zelle, sondern in der Intelligenz in der Zelle. Die Hoffnung der Vertreter der Evolutionstheorie war ja immer die, ja, von außen haben wir einen zufälligen Prozess, wir haben einen natürlichen Prozess, der uns was generiert und die Hoffnung ist zusammengebrochen jetzt, weil man sieht, es stimmt ja gar nicht. Die Zelle ist von sich aus intelligent genug und macht diese ganzen Anpassungen. Aber jetzt habe ich ein Problem. Wenn die Zelle das von sich aus macht und ich keinen natürlichen Prozess mehr habe, ja, woher weiß denn das die Zelle? Jetzt habe ich plötzlich keinen natürlichen Prozess mehr, der mir das erklärt. Die naturalistische Erklärung bricht hier in sich zusammen. Also die positiven Mutationen haben wir uns hier angeschaut. Noch was Wichtiges, diesen Berg, das haben wir auch gesehen, der ist relativ weit weg von der Mitte. Also anders als in der neodarwinistischen Theorie, da haben wir ja diese Spitze in der Mitte nur. Das heißt, die Zelle wird Folgendes machen, sie erzeugt Mutationen, jetzt in Anführungszeichen, oder Veränderungen mit großer Wirkung. Das heißt nichts anderes, dass die Zelle sehr effektiv arbeitet in ihrer Reaktion auf die Umweltbedingungen und sie erzeugt keine nutz- oder sinnlosen Veränderungen, die zu klein sind, um wirksam zu sein. Also die Zelle weiß ganz genau, was sie da tut. Wenn sie was verändert, dann sind es große Veränderungen, um sich anzupassen und damit es schnell geht. Aber sie macht nicht so etwas Unsinniges, wie es in der neodarwinistischen Theorie ist, dass man auf den Zufall hofft, dass einmal irgendwas Gutes rauskommt. Das passiert nicht. Oder zumindest viel zu selten. Das war der Berg rechts. Jetzt links, wie sieht's da aus? Bei den negativen Mutationen entsteht weiterhin, wie auch bei der neodarwinistischen Theorie, dass sich das Erbgut zufällig verändert. Und wenn dann die Veränderungen zu groß sind, na, dann führt es eben zu Erbkrankheiten bis hin zum Tod des Lebewesens. Also hier Erbkrankheiten. Und wenn es zu groß wird, dann ist Schluss hier, dann tritt der Tod ein. Das Maximum oder dieser Berg links ist wieder deutlich weg von der Mitte. Warum? Was sagen uns die echten Daten? Die echten Daten sagen uns, die komplexe Zelle reagiert stark negativ auf zufällige Veränderungen im Erbgut. Das haben wir eigentlich schon geahnt, oder? Ein komplexes System reagiert nicht nur ein bisschen, sondern das reagiert extrem negativ auf Veränderungen. Das verträgt es nicht. Und genau das kann man hier jetzt rausmessen. Die meisten Mutationen sind wesentlich gefährlicher als im neodarwinistischen Modell. Aber trotzdem sind sie nicht das größte Problem der Zelle. Warum? Ja, weil die negativen, die wirklich eine Auswirkung haben, die werden wieder weggefiltert. Da hilft uns jetzt die natürliche Selektion. Solche Menschen oder Tiere, die sterben dann in der Regel aus, wenn sie zu starke Defekte haben im Erbgut. Aber das größte Problem bleibt weiterhin die neutralen Mutationen im negativen Bereich, die wir schon vorher gesehen haben, unser Eisberg, der Teil unter dem Wasser. Die können nämlich wieder nicht durch die natürliche Selektion weggefiltert werden. Die sammeln sich an und führen dann letztlich zum Aussterben der Art. Also auch wieder hier dieses Problem, diese neutralen Mutationen, die machen uns jetzt auf lange Sicht wieder das große Problem. Also ich fasse das nochmal zusammen. Es gibt überhaupt keine nennenswerten, zufälligen, positiven Veränderungen im Erbgut, die durch irgendwelche natürlichen Prozesse hervorgerufen werden, sondern die neuesten Ergebnisse zeigen uns, dass nur die Intelligenz sozusagen in der Zelle in der Reaktion auf die Umwelteinflüsse Positives schaffen kann. Aber dann stellt sich, wie gesagt, ja die Frage, woher kam jetzt diese intelligente Programmierung der Zelle? Wenn ich keinen natürlichen Prozess mehr dafür angeben kann, dann wird es ja umso schwieriger, wenn ich Naturalist bin und nur von natürlichen Prozessen ausgehe, jetzt habe ich plötzlich gar nichts mehr in der Hand. Und das Einzige, was natürliche Prozesse tun, ist, dass sich die negativen Mutationen ansammeln und das zu Erbkrankheiten führt und letztlich zum Aussterben der Art. Also wenn man das nochmal ganz einfach veranschaulicht, die komplexe Information im Laufe der Zeit soll nach der Evolutionstheorie zunehmen, nach der Theorie, aber wir haben jetzt gesehen, nach den Simulationen und nach den aktuellen Messungen, wo man zum ersten Mal Messungen machen kann, passiert das Gegenteil. Die Realität sieht so aus hier. Die komplexe Information geht in den Keller. Noch eine letzte Frage hier. Wie viel Zeit haben wir jetzt als Menschheit noch bis zum Aussterben? Wäre ja ganz interessant, die Frage. Und da gibt es jetzt einige Vertreter der Evolutionstheorie, die von anderer Seite, von anderer wissenschaftlicher Seite, durch andere Problematiken auch auf dieses Thema gestoßen sind. Hier zum Beispiel der Professor Crabtree, ein evolutionistischer Biologe. Er sagt, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir alle in den letzten 3000 Jahren, also nur 3000 Jahre, Mutationen erlitten haben, die sich schädlich auf unsere intellektuelle und emotionale Stabilität auswirken. Also im Prinzip auf unseren Verstand und unsere Gefühle wirken sich die negativ aus. Als Art betrachtet sind wir überraschend intellektuell instabil und hatten unseren Höhepunkt wahrscheinlich bereits vor 2000 bis 6000 Jahren erreicht. Wir sind am absteigenden Ast, sagt er, und er ist Vertreter der Evolutionstheorie, sagt es, was unsere Intelligenz und unsere Emotionen angeht. Ein anderer Wissenschaftler, der Professor Michael Lynch, ein evolutionistischer Genetiker, er sagt, in den nächsten Jahrhunderten erwarten wir erhebliche Beeinträchtigungen auf morphologischer, physiologischer und neurobiologischer Ebene. Also nur in ein paar Jahrhunderten, morphologisch, das heißt, was unser Aussehen angeht, physiologisch, was die Abläufe der Prozesse im Körper angeht und neurobiologisch, was unser Gehirn und das Nervensystem angeht. Erhebliche Beeinträchtigungen. Und der Professor Higgins, wieder evolutionistischer Biologe, unter der Voraussetzung, dass sich Mutationen kumulieren, also ansammeln, beträgt die Zeitspanne bis zum Aussterben nur wenig mehr als 100 Generationen. Also das passt alles sozusagen hier sehr gut zusammen. Die Degeneration schreitet nach den evolutionistischen Wissenschaftlern so schnell voran, dass die Menschheit nur noch circa, kann man sagen, 3000 Jahre bis zu ihrem Aussterben hat. Jetzt ist eines interessant hier. Diese Zeitangabe von einigen Jahrtausenden stimmt auch mit der Bibel überein. Und das ergibt sich nämlich, wenn man die durchschnittliche Abnahme der Lebensspanne der biblischen Patriarchen im Zuge der Sintflut betrachtet. Das möchte ich jetzt mal ein bisschen erläutern. Wenn Sie in die Bibel reingehen und Sie machen da ein bisschen Statistik und schreiben sich mal auf, wie lange haben die Patriarchen jeweils gelebt, wann haben die gelebt und wie lange haben die gelebt, dann kriegen Sie da so eine Kurve wie hier in etwa raus. Die Datenpunkte, die sieht man, das sind die grünen Punkte, und da habe ich eine Kurve durchgelegt. Interessant ist hier, es gab einen Zeitpunkt, nämlich die Sintflut nach der Bibel, wo diese Kurve runterging. Also irgendwann am Anfang hatte die Menschheit ein sehr großes Lebensalter, sagt uns die Bibel. Und das ging dann irgendwann in den Keller, und zwar nach der Sintflut, und hat das heutige Niveau erreicht, so wo man heute so vielleicht so 90, 100 Jahre maximal alt wird ungefähr. Aber das war schon mal viel höher. Wenn man annimmt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Lebensspanne und der Degeneration des Erbguts der Menschheit, dann kann man folgende Schlüsse ziehen. Erstens, in den rund 1650 Jahren vor der Sintflut ist das Erbgut der Menschheit nur wenig degeneriert. Man muss sich vorstellen, Gott schuf den Menschen am Anfang erst einmal perfekt, ohne Defekte im Erbgut. Aber nach dem Sündenfall ging es los. Das Erbgut ist langsam degeneriert, hat aber am Anfang noch keinen negativen Einfluss gehabt. Und deswegen blieb die Lebensspanne zunächst einmal auf hohem Niveau im Wesentlichen konstant. Dann ist aber was passiert. Dann kam die Sintflut. Und die Bibel berichtet uns, dass in der Sintflut nur 8 Menschen überlebten. Wir können davon ausgehen, oder vermutlich davon ausgehen, dass vor der Sintflut Millionen, vielleicht sogar Milliarden Menschen gelebt haben. Wenn man sich ausrechnet, welche Vermehrungsrate die Menschheit hat und die damals sozusagen unter idealen Bedingungen oder relativ idealen Bedingungen gelebt haben, dann kann man sich recht schnell überlegen, okay, die sind wahrscheinlich sehr viele gewesen. Es ist die Menschheit reduziert worden, die genetische Vielfalt, die ich jetzt in Millionen oder Milliarden Menschen habe, wurde reduziert auf 8 Personen. Und hier spricht man in der Genetik von einem genetischen Flaschenhals. Also ursprünglich habe ich sehr viele Menschen und dann habe ich plötzlich sehr wenige. Es tritt was auf, was man kennt von der Inzucht her. Inzucht ist verboten. Warum? Ganz einfach deswegen, weil nahe Verwandte an gleichen Stellen im Erbgut Defekte haben. Wenn die jetzt heiraten würden, dann haben sie das Problem, wenn das Erbgut vom Vater und von Mutter hier zusammenkommt, die aber aus der gleichen Familie sind und die haben an der gleichen Stelle einen Defekt, dann kann der Defekt nicht mehr ausgeglichen werden. Das geht nur, wenn man jetzt sozusagen entferntere Menschen, die nicht so verwandt sind, heiratet, dann haben die an einer anderen Stelle den Defekt, aber an der Stelle vielleicht keinen Defekt und dann kann der ergänzt werden, dann kann das wieder repariert werden. Und wenn ich jetzt sozusagen die Menschheit auf 8 Personen reduziere und das sind nur die 3 Söhne Noahs gewesen nach der Bibel, dann haben die praktisch an derselben Stelle im Erbgut die Defekte gehabt. Und dann kann man sich überlegen, eine so extreme Reduzierung des Erbguts, die führt dazu, dass das Erbgut negativ beeinflusst und das Lebensalter schnell in den Keller ging. Seitdem, diesem Ereignis, nahm die Degeneration zwar ständig zu, aber nie wieder so schnell wie in der Sintflut. Ja, weil einfach die Menschheit ja seitdem nicht wieder so reduziert wurde. Wir wachsen ja seitdem, wir werden ja immer mehr. Also man kann deswegen in erster Näherung diese Degeneration vor der Sintflut vernachlässigen. Da ist es relativ wenig gewesen, das brauchen wir jetzt mal nicht berücksichtigen. Und wir können eigentlich nur ab der Sintflut rechnen. Und wenn wir das machen, kommt mal Folgendes, damit stirbt die Menschheit aus im Jahr 2350 vor Christus, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das ungefähr der Zeitraum ist, wann nach der Bibel, wann die Sintflut war, plus die 200 Generationen aus unseren Simulationen, diese 30 Jahre, und dann kommen wir auf ein Datum von 3650 nach Christus. Das heißt in rund 2000 Jahren. Und damit sind wir da ganz gut dabei, 2.000 oder 3.000 Jahre, so genau sind die Rechnungen vielleicht gar nicht, aber das reicht uns. Weil die Vertreter der Evolutionstheorie, die reden ja von den Jahrmillionen und den Jahrmilliarden. Die Menschheit hat keine Möglichkeit, das ist ganz wichtig, das Auftreten von Mutationen abzuschalten. Wir können jetzt nicht hergehen und am Schalter drücken und die Mutationen abschalten. Warum? Weil das ein Naturgesetz ist, dass alles zerfällt. Das haben wir gesehen, das betrifft die Materie, das betrifft die Dinge, das betrifft alles Lebendige. Alles geht kaputt. Das können wir nicht abschalten. Aber es gibt trotzdem einen Ausweg. Den möchte ich jetzt zum Schluss präsentieren. Wir haben zunächst einmal gesehen, dass lebende Organismen ganz hochkomplexe Systeme sind, die eine riesige Menge an Informationen beinhalten. Und diese Information, haben wir auch gesehen, stammt nicht aus der uns umgebenden materiellen Welt. Das geben auch die Vertreter der Evolutionstheorie zu, dass die Information nicht aus der Materie kommt und kann folglich nicht durch Mutation und Selektion erzeugt werden. Das heißt, die Information hat einen, wenn sie keinen natürlichen Ursprung hat, sie muss einen übernatürlichen Ursprung haben. Wir haben auch gesehen, dass die Naturgesetze den stetigen Zerfall aller Materie zur Folge haben. Die Evolutionstheorie sagt uns zwar, es geht immer aufwärts, aber wenn wir uns die Naturgesetze anschauen und das beobachten, was wirklich passiert, dann sehen wir, naja, es zerfällt einfach alles. Und das bedeutet, dass die in den Lebewesen gespeicherte Information im Laufe der Zeit einfach irgendwann mit zufälliger Information überschrieben wird, immer mehr zufällige Informationen. Und Lebewesen mit komplexeren Bauplänen, die können sich nicht von selber bilden, wie von der Evolutionstheorie vorausgesetzt, weil eben dieser Mechanismus dominiert. Wir haben auch gesehen, dass durch den ständigen Verlust an Information die Überlebensfähigkeit der Menschheit rasch abnimmt. Und die Berechnungen haben uns gezeigt, dass die Menschheit in einigen tausend Jahren ausgestorben sein wird. Und insgesamt kann sie auch nicht älter als rund 6.000 Jahre sein. Wir haben gesehen, in 6.000 Jahren ist die Kurve im Keller. Da sind wir bei 5%. Also kann die Menschheit ja gar nicht älter sein. Im Gegensatz zur Behauptung der Evolutionstheorie, die für die Menschheit ein Alter von einigen Jahrmillionen annimmt. Und das sage jetzt nicht nur ich, sondern hier zum Beispiel der Professor Kondraschow in einer seiner Veröffentlichungen. Er drückt sein Erstaunen darüber aus und er sagt, warum sind wir nicht schon längst 100 Mal ausgestorben? Er sagt, eigentlich, wenn wir uns anschauen, wie schnell wir degenerieren, das dürfte gar nicht sein, dass wir sozusagen noch da sind. Nun, man muss eins dazu wissen, die Vertreter der Evolutionstheorie versuchen sich herauszureden, indem sie sagen, ja, unsere Mutationsraten heute sind viel größer, damals waren sie kleiner. Aber ein Problem. Erstens, sie können das nicht beweisen. Und zweitens, das zweite Problem ist, sie verwenden eigentlich die Mutationsraten als genetische Uhren. Das heißt, die sagen, die Mutationsraten waren immer gleich. Sie haben vielleicht schon gehört, dass man versucht, die Menschheit zu kartografieren, zu sagen, okay, wo kommt die Menschheit her? Mit anderen Worten, aber diese Untersuchungen, wo die Menschheit herkam und wie alt sie ist, die setzt voraus, dass die Mutationsrate immer gleich blieb. Aber um sich hier aus dem Problem rauszureden, müsste man annehmen, dass sie doch nicht gleich blieb. Und so kommt man hier also in ein Dilemma rein, das man nicht lösen kann. Mit anderen Worten, wenn ich jetzt aber die Daten habe, die uns vorliegen, dann ist es einfach so, dass ich sagen muss, na gut, also wenn ich das einfach zurückrechne, dann passen die Daten eigentlich zur Bibel, aber passen überhaupt nicht zur Evolutionstheorie. Also während uns die Evolutionstheorie auf die geschilderten fundamentalen Fragen keine Antworten geben kann und sogar im Widerspruch zu den Naturgesetzen stehen, stehen eben aber die Aussagen der Bibel in völliger Übereinstimmung mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Nach der Bibel wurden also alle Lebewesen einschließlich dem Menschen von Gott erschaffen. Er ist der letztliche Ursprung der komplexen Information in den Lebewesen. Er hat sozusagen das am Anfang alles reinprogrammiert, wenn man das so sagen darf. Aber das Problem ist, seitdem das mal passiert ist, und das ist, was wir ja beobachten, verlieren die Lebewesen wieder rasch diesen ursprünglichen Informationsgehalt. Und das schlägt sich nieder in der ständigen Ansammlung von Mutationen im Erbgut. Wenn man zurückrechnet, ergibt sich, dass die Menschheit eben nur Jahrtausende alt sein kann und auch wieder in Übereinstimmung mit der Bibel. Weil wenn man nämlich da mal zusammenrechnet in der Bibel die einzelnen Alter der Patriarchen, dann kommt man auf ein Alter von rund 6.000 Jahren für die Menschheit, was von vielen belächelt wird. Aber die 6.000 Jahre passen hier wunderbar zur Genetik. Gar kein Problem. Aber sie passen eben nicht zur Evolutionstheorie. Nun, eine Frage bleibt aber jetzt noch offen. Nach der Bibel schuf Gott ja den Menschen zu Beginn in seinem Ebenbild, heißt es. Wenn Gott jemanden in seinem Ebenbild schafft, dann war das am Anfang zunächst einmal 100% komplett und fehlerfrei. Da war kein Fehler. Keine Mutationen im Erbgut am Anfang. Aber heute beobachten wir, dass Mutationen sich im Erbgut ansammeln und dass die ursprüngliche Information immer wieder oder immer weiter verloren geht, rasch verloren geht. Also was ist jetzt hier passiert? Hat Gott vielleicht Fehler gemacht bei der Schöpfung? Hat er sich vertan? Hat er was nicht berücksichtigt? oder gibt es eine andere Erklärung? Nun, die Bibel erklärt uns auch da was, und zwar, dass nach der Schöpfung ein tragisches Ereignis stattgefunden hat. Der Mensch war ursprünglich, wie gesagt, als Ebenbild von Gott gedacht. Nicht in dem Sinne, dass der Mensch praktisch wie Gott ist, sondern charakterlich, also nicht in seiner Allmacht wie Gott und so weiter, aber Gott wollte sozusagen ein charakterliches Gegenüber haben, das ihm entspricht. Er sollte Stellvertreter auf der Erde sein. Und dieser Stellvertreter hat sich aufgelehnt gegen Gott. Grundlos. Er wollte einfach unabhängig und selber wie Gott sein. Und wenn wir in uns reinhorchen, ich glaube, dann hören wir diese Stimme schon. Unabhängig sein zu wollen. Jeder von uns möchte doch irgendwo sein eigenes Leben führen. Selbst wenn ich Christ bin und ich weiß, dass das nicht richtig ist, rührt sich das immer wieder. Dieser Wunsch, unabhängig sein zu wollen, das ist letztlich der Wunsch, selber wie Gott sein zu wollen. Nun, Gott wusste das natürlich, dass das passieren würde. Er hat in seiner Allwissenheit das vorausgesehen und hat den Menschen gewarnt. Wenn der Mensch sich gegen Gott auflehnen würde, dann würde der Mensch sterben müssen, sagte Gott. Nun gibt es einen Vers in der Bibel, den man auf zwei Arten übersetzen kann. Und die zweite Art zeige ich jetzt hier. Sterbend werdet ihr sterben. Nun, das ist interessant, weil sterbend werdet ihr sterben. Was heißt das eigentlich? Das heißt im Prinzip sterben auf Raten. Nachdem sich der Mensch gegen Gott aufgelehnt hatte, fing er nämlich an zu sterben. Das heißt, er fing an zu altern. Das Altern ist ein Sterben auf Raten. Das muss uns klar sein. Und hinzu kommen dann noch die Krankheiten und eine ständige Verschlechterung des Erbguts. Und das ist einfach eine direkte Folge davon, dass der Mensch sich von Gott abgewandt hat. Wir sind nicht mehr in dieser Verbindung mit Gott, die ursprünglich gedacht war. Zumindest die meisten Menschen nicht. Als sich der Mensch von Gott abgewandt hat, hat er sich, und das ist das Fatale dabei, er hat sich vom Leben selber abgewandt, weil Gott das Leben ist. Er ist nicht nur eine Person, sondern er ist auch, sagt uns die Bibel, das Leben. Nun, wenn ich mich vom Leben abwende, was wird wohl das Ergebnis sein? Der Tod. Das heißt, Gott musste uns den Tod spüren lassen, damit wir begreifen, dass er das Leben ist. Ja, das ist dumm eigentlich, ja, von den ersten Menschen oder überhaupt dumm von uns überhaupt, zu denken, wir könnten ohne Gott sein, wenn er uns ja gemacht hat. Eigentlich ist es ja so, dass sich alle Menschen irgendwie nach einem Leben sehnen, wo Leben da ist, Leben in Fülle. Und das ist deswegen so, weil wir eben seit diesem tragischen Ereignis, das jetzt rund 6000 Jahre nach der Bibel alt ist, das ewige Leben mit Gott verloren haben. Wir sehen's, alles stirbt und wir müssen letztlich auch sterben. Und das ist etwas, was eigentlich viele Menschen beschäftigt. Es gibt auch viele, die einfach so drüber hinweggehen, die das ignorieren, ja, die einfach nicht über diese Frage nachdenken. Naja, trotzdem müsste man eigentlich denken, naja gut, die Menschen sollten doch irgendwie traurig drüber sein und Gott suchen, wenn sowas ist. Aber leider ist es nicht der Fall. Und das Ereignis, kann man sagen, von damals, das hat dann noch viel tiefere Wunde als die Sterblichkeit in uns Menschen hinterlassen. Der Mensch ist nämlich nicht nur der Körper, den Sie jetzt in mir zum Beispiel vor sich sehen oder an sich selber feststellen können. Wir sind mehr als nur Materie. Die tiefste Wunde, die die Auflehnung gegen Gott in uns Menschen hinterlassen hat, ist der Unglaube. Oder Unglaube heißt in der Bibel, Gott nicht zu vertrauen. Oder anders ausgedrückt, Gott zu misstrauen. Seitdem das der Fall ist, haben wir auch einen unsichtbaren Schaden an der unsichtbaren Komponente des Menschen. Und dieser Schaden bewirkt, dass wir Gott nicht mehr vertrauen, nicht mehr vertrauen können von Natur aus, zunächst einmal. So schlimm ist es eigentlich. Und obwohl eigentlich Gott Liebe ist, was ja absurd ist sozusagen, dem zu misstrauen, tut es eben der Mensch seit dem damaligen Ereignis. Er möchte sich Gott nicht fügen und es macht ihn sogar zu einem Feind Gottes und zu einem Rebellen in seinem Reich. Nun, Gott ist mehr als Liebe. Er ist auch absolut gerecht. Stellen Sie sich jemanden vor, der nur Liebe wäre. Und der würde sozusagen jemanden, der vor Gericht kommt, den würde er nicht verurteilen. Also, ach, Sie sind so ein lieber Kerl, Sie haben jetzt 3 Leute erschossen, aber wissen Sie, ich möchte heute Gnade walten lassen und ich lasse Sie gehen. Dann würden Sie sagen, was ist das für ein Richter hier? Das geht doch nicht. Bei Gott erwarten wir dann auf jeden Fall, beim menschlichen Richter passiert es manchmal, dass der solche Fehler macht, aber bei Gott erwarten wir, dass der dann wenigstens gerecht ist. Und genau das ist Gott auch, sagt uns die Bibel. Er muss jede Rebellion richten und Rebellion ist im Prinzip, wenn ich mich Gott nicht unterordnen will, wenn ich mein eigenes Leben führen möchte. Und da ist es halt so, dass die meisten Leute heute über das Thema nicht mehr reden wollen. Und die sagen, das glaube ich nicht, das will ich nicht glauben. Die Bibel spricht da ganz extrem von diesen Dingen. Die spricht von einem Feuersee, in dem man bestraft wird für ewig. Aber wir dürfen eins nicht vergessen. Diese wahnsinnig harte Strafe, die kommt auch aus dem wahnsinnig hohen moralischen Anspruch Gottes. Ein menschlicher Richter hat nie so einen hohen Anspruch an die Moral, wie Gott es haben könnte. Der macht vielleicht einen Kompromiss. Der drückt ein Auge zu vielleicht, ja. Oder der Polizist auf der Straße mal, ja. Aber Gott drückt nie ein Auge zu, weil das Teil seines Wesens ist, seines Charakters. Das heißt, er ist perfekt. Er verlangt von uns Perfektion. Die können wir nicht bringen, ja. Also im Prinzip, seine hohe Strafe resultiert daraus, dass das kleinste Vergehen sozusagen für ihn schon absolut untragbar ist. Weil er selber würde auch nie so sein. Es ist sein Wesen, es ist sein Charakter. Nun, Gott liebt den Menschen und möchte ihn vor dieser Strafe retten. Und er hat sich dazu entschlossen, dass er das Problem auf eine ganz unerwartete Art und Weise löst. Und ich finde das jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke oder länger drüber nachdenke, eigentlich sehr bewundernswert, ja sogar heldenhaft, was Gott da gemacht hat. Es ist einzigartig und es ist eigentlich nie zuvor in der Geschichte des Universums passiert und wird nie jemals wieder passieren. Stellen Sie sich vor, Sie haben da einen Ameisenhaufen, das sei jetzt die Menschheit und da ist ein Mensch. Ja, was interessiert mich jetzt groß, der Ameisenhaufen? Aber für diese Ameisen werde ich jetzt eine Ameise und lasse mich von denen zerlegen, zerstören. Und genau das, sagt uns die Bibel, hat Gott gemacht. Er hat seine Allmacht aufgegeben, er hat seinen Thron verlassen und hat sich entschlossen, selber für die Sünden der Menschen aufzukommen. Er sagt, ihr schafft es nicht, ich mache es für euch. Ich habe so einen hohen moralischen Standard und mein Gericht wird auf jeden Fall über die Sünde ergehen, aber ich mache es selbst. Ich mache es für euch. Und die Bibel sagt uns, Gott, der ist eigentlich Geist. Da kommt auch die Information her. Er ist nicht Materie, er wurde aber leibhaftig Mensch. Und er hat unter den Menschen gelebt und hat die ganze Schuld der Menschheit auf sich genommen, von jedem einzelnen Menschen auf dieser Welt. Und hat sich wie ein Verbrecher verurteilen lassen und ist am Kreuz gestorben. Und das ist vor rund 2000 Jahren passiert. Und der Name dieses menschgewordenen Gottes ist Jesus Christus. Jesus Christus ist kein Philosoph, kein Religionsstifter, keiner, der da irgendwie die Leute aufgewiegelt hat und so weiter, was ihm alles nachgesagt wird, sondern das, was die Christen schon immer geglaubt haben, und zwar vor allen Dingen die Augenzeugen waren damals, ist, dass er Gott selber ist. Nun, Gott ist das Leben, also er konnte nicht tot bleiben. Jemand, der das Leben selber ist, der kann nicht getötet werden, ja. Und die Augenzeugen damals, die haben uns berichtet, dass er am dritten Tag wieder auferstand und schließlich wieder zu seinem Thron zurückkehrte, also in diese unsichtbare Dimension, die wir nicht sehen können. Und seit dieser Zeit und bis heute macht Gott jetzt allen Menschen ein Angebot. Es ist nämlich so, er hat zwar schon bezahlt, aber er sagt, Moment, eine Bedingung stelle ich. Es ist nicht für jeden gültig. Nur wem seine Sünde leid tut, also mit anderen Worten, wer sagt, wer eigentlich erkannt hat, dass er bisher ein eigenmächtiges Leben geführt hat, das ihn Gott eigentlich in Wahrheit gar nicht interessiert hat. Und wer das bereut, wem das leid tut, und wer dann an Jesus Christus glaubt, das heißt, was heißt das an ihn glauben? Nicht nur rein im Kopf glauben, sondern wer auf ihn vertraut und ihn als Herrn über sein Leben akzeptiert, dem rechnet Gott die Sünde nicht mehr an. Es geht darum, dass ich akzeptiere, dass ich nicht mehr selber Herr über mein Leben bin. Und das ist der Knackpunkt. Da werden viele Leute sagen, oh, nee, das will ich nicht. Aber sehen Sie, genau das ist der springende Punkt, weil so fing das an, das ganze Übel. Wenn ich sozusagen mich dem unterordne, der Liebe selber ist, dann kann ich eigentlich nichts falsch machen. Aber Sie sehen schon diesen Kampf, diesen inneren, den die meisten Menschen mit diesem Thema haben. Und den hatte ich auch, allerdings hat Gott mir da eben geholfen. Und Gott hilft jedem Menschen. Allerdings, wie gesagt, der Mensch ist in der Lage, das Angebot Gottes abzulehnen. Jeder Mensch darf das. Weil Gott Liebe ist, zwingt Gott überhaupt niemanden. Also mit anderen Worten, wo Sie die Ewigkeit verbringen, das hängt von Ihnen selber ab und nicht von Gott. Später wird Ihnen Gott dann mal zeigen, wenn Sie vor ihm stehen, da, mein Lieber, und da hast du nicht gewollt. Und dann werden Sie sagen müssen, Ja, so ist es. Weil Gott alles weiß und ihnen genau sagt, er kennt alle Gedanken von ihnen, wird ihnen das aufzeigen. Wer das aber macht, wer das einsieht, dass er sozusagen Gott braucht, da passiert was, was die Bibel als eine Geburt aus dem Geist beschreibt. Darum kann ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Aber man wird nicht gerettet durch einen reinen Kopfglauben, sondern man braucht eine Geburt aus dem Geist. Man muss ein Kind Gottes werden. Und das ist etwas Übernatürliches. Das können wir nicht produzieren. Und wem das passiert ist, der wird nicht mehr verurteilt. Der ist nämlich ein Kind Gottes. Gott wird seine Kinder nicht verurteilen. Aber umgekehrt, wer das nicht tut, dessen Sünde bleibt bestehen und er muss verurteilt werden. Das heißt, wir haben die Wahl, ewiges Leben, ohne Krankheit, Leid und Tod nach diesem Leben, in einer neuen, wunderbaren Welt, die Gott noch erschaffen wird, oder aber die ewige Strafe, die Gott vorsehen muss, weil er diesen perfekten Anspruch von seiner Heiligkeit hat im Feuersee. Und wie gesagt, letztlich wird niemand Gott anklagen können, ich hätte es nicht gewusst, weil jeder Mensch wird ernten, was er in diesem Leben gesät hat. Das heißt, Gott hat das ewige Schicksal eines Menschen von einer einzigen Frage abhängig gemacht. Ob ein Mensch zugibt, dass er ein verlorener Sünder ist, also jemand, der einfach seine eigenen Wege geht und der Jesus Christus als Herrn über sein Leben braucht. Und die Hürde ist halt unglaublich hoch. Warum? Weil das menschliche Herz stolz ist. Ich glaube, wenn man in sich reinhorcht, dann merkt man das, dass da sowas da ist, was sich nicht erniedrigen will. Und das sich wehrt gegen diese Demütigung. Die Frage ist, ob sie auf Jesus Christus oder weiter auf sich selber vertrauen wollen. In der Bibel heißt es, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Oder seinen einzigen Sohn. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.